Prost, Alex.
Ja, Prost, Piet.
So, heute geht's rund, Alex.
Ja, heute wird Tachlers gesprochen.
Definitiv. Und ich bin auch richtig wach. Weißt du, wann Kaffee richtig wach macht?
Wann?
Wenn man sich den morgens nicht reinschüttet in eine Tasse.
Sondern anal
eintrinkt. Nee, wenn man den über den Laptop gießt. Dann macht Kaffee richtig wach. Ja, und saure Milch habe ich auch probiert aus der Packung.
Was ist denn mit dir?
Ein guter Tag, guter
Anfang. Ich muss im Kühlschrank.
Ja, weiß ich.
Ja, dann haben wir ja heute was mal nicht gemeinsam. Du bist total wach, mir macht das Wetter total zu schaffen.
Ja? Ja. Ah, komm, dann machen wir gleich. Hauen wir erstmal die Sponsoren
raus. Würde ich sagen.
Okay. Die heutige Folge wird gesponsert von Olszewski, von Möbel Bayhoff und von der Vereinten Volksbank. Piet und Alex sitzen an den Mikros. Michis macht den Podcast endlich an. Michel, bitte geht gleich wieder los. Los, jetzt macht den Podcast endlich an. Piet und Alex sitzen an den Mikros. Bierchen bitte. Der Podcast von Salon 5 bis zum Pavillon-Kiosk, von der Botz bis zur Watz.
Bierchen bitte, der Podcast, Folge 85.
85 mit Alex.
Und mit Piet.
Jo, da sind wir wieder, 85 Folgen, mein Freund.
Hammer,
plus ne? Bonusfolgen, plus irgendwas. Ey, mittlerweile kann man, glaube ich, 20 Tage am Stück Podcast durchhören.
Zwei gute Sommer haben wir noch und dann war es das.
Ja, zwei gute Sommer noch, aber das hatten wir schon vor 2 Jahren. Also haben wir schon den dritten, fangen wir fast an.
Ja.
Am 29.10. haben wir nämlich 2 Jahre Podcast hier in Bottrop.
Boah, das wird doch gefeiert.
Das wird fett gefeiert.
Ja.
Aber wo ich gerade Pavillon-Kiosk gesagt habe, der Trinkhallen ist ja morgen.
Ja.
Und der Pavillon-Kiosk heißt eigentlich gar nicht so, das ist der an der Gladbecker Straße, so eigener Markt vorbei und dann da, wo DeMarco ist, diese Eisdiele.
Ja, rechten Seite ist so ein bisschen auf der Eck.
Genau, und das sieht aus wie so ein Pavillon, der Anbau, der da ist, und so sahen die Kioske ja früher alle aus. Und weißt du, schätz mal, wie alt der ist, der Kiosk, der da ist, schätz mal.
80 Jahre.
110 Jahre.
Ja, aber ja. Die Özlem, die da drin steht, die verkauft da noch nicht seit 110 Jahren Leckmuscheln, sondern erst seit
15 Jahren. Und die Özlem, die grüßen wir auf jeden Fall auch und freuen uns, dass sie eventuell wirklich die zweite ist. Die zweite für den Dialogue Day, der am 15.09. ist. Und Bernd Tischler ist halt Nummer 1,
ja.
Klar, ist gesetzt.
Genau.
Und Özlem kommt wahrscheinlich auch.
Genau, Tag der Trinkhallen, unter anderem auch bei unserem Partner Bottropper Bier, ist jetzt am, morgen, wenn die Folge rauskommt, morgen, am Samstag. Geht's beim Bottropper Bier ab.
Genau, gibt dann noch eine Sprachnachricht zu. Und Alex, ich muss mich noch bedanken dafür, dass du gesagt hast, dass ich beim Friseur 36 Euro bezahlt habe und ich auch noch 4 Euro Trinkgeld, weil ich so perplex war, gegeben habe.
Weil du viele Nachrichten bekommen hast.
Ich habe die ganze Zeit Nachrichten, die wollten alle wissen, erstmal wo ich war und zweitens, ob ich behindert bin und drittens, ob ich wirklich so viel bezahlt habe. Und ich musste leider
zweimal Ja sagen
und habe natürlich aber nicht gesagt, wo ich war.
Wer Mann ohne Haare 36 Euro beim Friseur abnimmt, der hat es eigentlich verdient, hat man es.
Nee, aber komm, lassen wir stecken, das ist jetzt alles gut. Also wie gesagt, ich habe das hinter mir gelassen, das Trauma, und ich denke mal, jetzt ist nach einer Woche auch durch.
Ja, das Trauma, was ich noch nicht hinter mir lassen konnte, ist, damit die Leute das hier mal wissen, mein Finger stinkt nach Käse.
Das ist
oder dich, ist weil gut. Ich vorher noch im Puff war.
Ist das eigentlich ein guter Folgentitel?
Mein Finger stinkt nach Käse.
Ja.
Weil du mir diesen dreckigen, ekelhaften Käse aus der Tube aus Holland mitgebracht hast.
Genau.
Der hier eine Woche bei 48 Grad im Studio lag und ich dich vorm Essen gefragt habe, ob du dir sicher bist, dass du es nicht aus dem Kühlregal hast. Und du sagst, 80% bin ich mir sicher, dass es nicht im Kühlregal lag. Ist schon ein gewisses Risiko gewesen. Stinkt bestialisch.
Aber sieht man nicht.
Schmeckt gar nicht so kacke, aber das ist. Also, kennst du, wenn der Kopf nicht mitspielt einfach? Weil das gehört sich nicht.
Pass auf, das stimmt. Aber den habe ich auch wirklich aus, was du gesagt hast, du hast Geburtstag gehabt. Nochmal Glückwunsch nachträglich.
Ja.
Und da habe ich gedacht, irgendwas muss ich mal mitbringen, da ist mir der Käse eingefallen. Aber jetzt sag ich dir mal.
Der Käse ist dir eingefallen.
Hast du mir jetzt Geburtstagsgeschenk?
Ja.
Danke. Bitte. Pass auf. Jetzt muss ich jetzt einfach erzählen, Alex. Hör zu.
Ja.
Trauma. Wo du gerade Trauma sagst, das Trauma überwunden. Oder ich habe es ja gerade. Ich bin noch heute hier hingefahren. Im Auto haben wir noch telefoniert. Und da habe ich gesagt, pass auf, Alex, ich muss auf Toilette. Und ja. Da habe ich noch gesagt, pass auf, weißt du, wie letztens, ich bin da drauf, deine Mutter musste Pipi machen, unangenehme Situation.
Ja,
ich bin verschämt.
Die Folge letzte Woche nicht gehört haben, etwa so, dass du hier da ein
Moment, das war nicht letzte Woche, das war vor Wochen, dass du das erzählt hast.
Genau, dass du auf dem Pott warst.
Ja.
Groß machen musstest.
Ja.
Jetzt wir kein Fenster auf der Toilette
haben. So wollte ich das doch gar nicht ausschmücken.
Von der jetzt. Toilette runterkamst. Er da hinten gestunken hat wie Dresden 45 Und meine Mutter eine Minute später ins Studio kam und sagt, darf ich mal kurz eure Toilette benutzen? Okay. Und du am liebsten wolltest, dass die Falltür aufgeht und du für immer im Erdboden versinken
kannst. Ja, und pass auf, genau. Und dieses Trauma hatte ich jetzt nach Wochen und monatelanger Therapie überwunden. Und heute hab ich ja gesagt, wehe, deine Mutter kommt wieder rein, ne?
Ja.
Ich gehe bei uns ins Studio.
Groß machen?
Lass den Schlüssel von innen stecken. Gerade so passiert, ja, muss ich mir zusammenreißen, dir das zu erzählen. Sitz auf der Toilette und war gemütlich so, ne? Die Tür war aber so, nur so leicht auf. Und dann höre ich, wie die Tür aufgeschlossen wird von unserem Studio und habe gemerkt, scheiße, man kann die Tür trotzdem aufmachen.
Ach so, ja, ich verstehe.
Und dann kam unsere Putzfrau rein.
Nein.
Und ich habe es gerade noch geschafft, mir die Hose hochzuziehen.
Du arme Socke, Alter.
Ich gehe hier nie wieder auf Toilette. Da gehe ich lieber auf eine öffentliche am Ehrenplatz.
Ja, schön am Zopp.
Ehrenpark, ja.
Ehrlich. Ich bin hier gerade übrigens vorbeigelaufen am Zopp und ich bin dann auch bei Flink hier vorbeigelaufen. Ohne Scheiß, wenn du dir die Flinkfahrer anguckst, wie die da rein und rausrennen, könnte auch von draußen Bahnhofsmission dran stehen, ne?
Ist so.
Ja, wie die aussehen, die haben wahrscheinlich zusammen 60 Jahre Knaster, die vier Fahrer.
Also, das ist ja klar.
Hör mal, unglaubliche Typen, ne? Alle Joggingbuchse an, ne?
Ja, aber die müssen ja auch sportlich unterwegs sein, also Bottrop beliefern, ne? Aber wo haben die denn in der Stadtmitte, haben die ein Headquarter?
Ja, hier
Flink. Unten. Ja, ich weiß. Da, wo Happy Waffles war, wo immer Happy Waffles, glaube ich, dran steht, ne?
Ja.
Und da haben die ihr Headquarter und da sind dann die vier Fahrräder und die vier Verrückten, die auf den Fahrrädern sitzen.
Ja.
Aber die fahren doch nicht von da los, wenn die nach Ebel müssen, oder?
Doch.
Was, echt?
Ja, klar.
Und nach Kicheln auch, oder was?
Ja, die liefern nicht so weit.
Ja, ich wohne hier in Ekel, kommen Sie mal eben, genau, Flink vorbei.
12 Minuten. Also aber grundsätzlich, egal was du bestellst, ich fühle mich mittlerweile, da muss es eine Regelung geben von der Politik, in meinen Augen, dass nicht alle Griechen griechische Imbisse zur gleichen Zeit in den Urlaub fliegen dürfen.
Ey, das stimmt. Das machen die wirklich.
Das belastet mich maßlos. Wenn du bei Lieferando reinguckst, was zum Essen bestellen willst. Wer will einen Kuss?
Nein, er will die Vorhänge zu machen.
dass alle im Urlaub sind. Alle. Durch die Bank durch. Dann haben wir die Krautdinger, wo du nie bestellst. Der in Ebel sitzt, unter der Brücke. Der kriegt die Chance, dich zu beliefern. Anstatt der sich Mühe gibt.
Macht er nicht, ne?
Nein.
Aber das stimmt, die fliegen dann mit Gyros Air, fliegen die alle los, genau, ne? Nach genau. Kreta und nach Thessaloniki und so, ne?
Genau, und nach Lesbos.
Ja, genau. Ja, Lesbos ist ja die Insel, ne?
Der Gyros Air Charter, der liefert.
Ja.
Und, aber die sind wirklich alle weg, alle.
Die sind, ja, aber hier, der Salvatore ist auch weg.
Ja, ist halt gerade jetzt so die Zeit. Ist ein bisschen doof, also wenn du jetzt zu essen bestellen willst, ist es recht schwierig.
Ja, mach doch, koch doch selber.
Der Asiat hier von uns schräg gegenüber, der zieht durch, haben wir auch gerade gegessen.
Genau, und jetzt haben wir am Wochenende, also wir haben ja viele Infos, ne? Beachparty war?
Ja.
Positiv zu 80% oder 90% Rückmeldung. Ein paar waren über die Bierpreise erschüttert, ein paar war, was weiß ich, das Wetter zu warm.
Ja.
Subways hat aufgemacht?
Ja, tatsächlich, erst Nacht, ne?
Chibo ist wieder am Start. Ja, mit
der Thomas Philips der reichen Leute.
Genau, ist wieder richtig, richtig gut aufgemacht, neu renoviert alles, ne? Mitarbeiter alle ausgetauscht. Nein, Quatsch, die sind alle noch geblieben, aber.
Ja. Kriegt man eigentlich noch Kaffee oder ist das nur noch Thrombosestrümpfe und ein aufblasbares Krokodil?
Ich glaube schon, Chris. Und hier Art Attack ist auf Kika, ne?
Ne, Waffe, aber super. Art Award ist auch, läuft ja noch Art Award.
Jedes Wochenende kann man da jetzt, glaube ich, hin, 2 Wochen lang und kann da die Bilder angucken. Ja, genau. Ganz interessant fand ich den grünen Einkaufswagen vom Ralle.
Hatte der einen gemalt?
Mhm.
Gut.
Der hat einen grünen.
Ich wollte auch mitmachen. Ich wollte eine Banane mit Panzertape auf Plakat kleben.
Ja, es ist, ja, Kunst halt, ne?
Was war noch? Randale am Johann-Breuker-Platz. Hast du das gelesen?
Nee.
In Kicheln, besoffener.
Einer.
38-Jähriger.
Einer hat da Randale gemacht.
Der hat da alle Scheiben eingeschmissen auf dem
Johann-Breuker-Platz. Laber nicht jetzt, doch, wirklich?
Ja, kein Witz.
Der war betrunken, oder nicht?
Rotze voll, der Kerl. 38 Jahre, Polizei kam auch, hat den dann mitgenommen. Ja, der hat da alles kurz und klein geschlagen mit einer Nacht. Und
dann ist der Ziranski wieder zurück nach
Berlin gefahren. Genau, dann haben den Holger nach Hause gefahren und rausgelassen.
Ja, aber krass, alle Scheiben eingeschlagen, ey, alter Schwede.
Ja,
ey.
Da war auf jeden Fall Randale. Was war noch? Bisschen Diskussion an der Hans-Böckler-Straße wegen der Umweltspur. Hast du das mitbekommen?
Ey, da wollen die wirklich eine Umweltspur hinmachen. Die sind Planung für Busse, Taxen, Rollstuhlfahrer, Catcars oder was er auch fahren soll, Segways.
Ja.
Oder Lepori-Autos, keine Ahnung.
Ja.
Und dann ist dann nur noch einspurig oder was? Und da auf der darf nur die energieeffizienten, umweltschonenden Fahrzeuge, ja, fahren.
So habe ich verstanden. Können wir gleich mal
unseren Tretroller. Teil. Tretroller auch?
Tretroller geht auch.
Ja. Und was ist mit diesen Scootern von den Rentnern zum Beispiel?
Geht auch.
Die können, und Leute, die keinen Bock haben, 3 Ampelphasen da am Lamperfeld zu stehen, geht auch.
Genau, aber die haben natürlich Angst. Ne? Hier der Flori vom Haus Rogge natürlich und auch die ganzen Blumenläden, da sind ja zwei Stück. Ja, die haben Sorge, ne? Dass das natürlich auch geschäftsschädigend ist ein Stück weit.
Warum?
Ja, weil da jetzt erstmal wahrscheinlich dann, wie du Bottrop kennst, 12 Jahre eine Baustelle sein
wird. Wieso muss denn eine Baustelle gemacht werden?
Ja, weil, du weißt, da wird alles erstmal weggeklaut, ne? Ja,
die können doch einfach sagen, rechts ist es eine Umweltspur, dann machen sie da so einen grünen Punkt drauf und dann ist das jetzt die Umweltspur. Wir müssen die komplett umpflastern, oder
was? In Deutschland. Ist komplizierter.
Nee, in Deutschland und in Bottrop.
Wir müssen erstmal eine Ausschreibung starten, damit wir dann die günstigste Firma nehmen, die dann nach einem Jahr insolvent geht, damit wir nochmal eine Ausschreibung machen können.
Genau.
Die aber dann auch wieder ein Jahr dauert.
Und dann hat Hochtief noch was zu meckern, weil die Kanalisation drunter auch noch irgendwie.
Richtig. So.
Nicht mehr so
gut. Und so läuft das Spiel doch hier immer und demnach haben die da ein wenig Existenzängste. Kann ich auch verstehen, weil ich eh bis heute nicht verstehe, wie man mit so einem Blumenladen überhaupt Geld verdienen kann. Aber hat man mit Jochen Klee auch in der Folge. Klappt ja anscheinend.
Ja, vor allem am Friedhof. Da fährst du immer mal hin und denkst so, scheiße, jetzt habe ich dem Eberhard oder was keine. Obwohl Eberhard ist auch so ein Name. Eberhard findest du eigentlich nur noch bei Körperwelten, ne?
Oder, den Namen gibt es eigentlich gar nicht mehr. Oder beim Bauer Sagel. Ein Schweinchen.
Ja, nee, aber ja, wenn du die Blumen vergessen hast. Ich habe auch noch als Berufsstarter, 20 Berufsstarter bei der Bottropper Stadtverwaltung fangen an. Mhm. Im ersten Ausbildungsjahr lernen die ja Schlaf mit offenen Augen. Unauffälliges Verharren im zweiten Jahr.
Ja.
Und Telefonklingeln ignorieren. Und kreatives Schauspiel und darstellende Kunst beim Arzt im dritten.
Ja.
Ne? Das ist, glaube ich,
das so. Sind die wichtigsten Dinge, die du bei der Stadt halt können musst. Ja. Und auch natürlich immer so ein gewisses, wenn du wirklich mal ans Telefon gehst, dass du halt immer genervt bist.
Das habe ich
und jetzt. So das Gefühl gibst, dass du gerade so viel zu tun hast, dass du gerade nicht hinterherkommst.
Da habe ich jetzt gerade diese Robo-Days, da Ready to Robot hieß das. Das haben die ja hier an dem Prosper Kolleg e.V. hier in dem Vereinslokal auf der Gladbecker Straße ausgestellt. Und da haben die ja unter anderem das Thema, wie in die Roboter bei der Stadtverwaltung mit integriert werden können.
Ja.
Da haben die schon alle Muffe beim Bürgerbüro.
Ja, natürlich. Meinst du, wie schnell die Anträge
so, da durchknallen? Total der nette Roboter, bitte hier, macht ein Foto von dir. So einmal hier dran, draufdrücken. Ja, danke, ja. Sie kriegen den Ausweis in 2 Wochen zugeschickt. Schönen Tag noch, sagt er auch noch. Schönen Tag
ja,
noch.
Ja, die Jutta sitzt daneben mit ihren behaarten Achseln, weißt du, die das seit 40 Jahren macht, ne? Nur den Weg von der Kaffeemaschine zurück zum Stuhl kennt.
Ja, ja aber jetzt sind wir aber 20 werden ausgebildet bei der Stadtverwaltung und 100 Bottropper Jugendliche haben noch keinen Ausbildungsplatz. Und da habe ich überlegt, wieso können die Stellen nicht doppelt besetzen, weil zu zweit schläft man auch besser, oder nicht?
Erstmal das. Prinzipiell wird das jetzt die Arbeitsleistung nicht verdoppeln. Also es wird ja nicht schneller gehen. Es wird am Ende des Tages nur dir und mir und allen anderen, die viel Steuern zahlen, noch mehr Geld kosten.
Aber ich muss aber wirklich sagen, die Stadt ist doch. Ich finde die Leute doch alle ziemlich nett, die bei der Stadt arbeiten.
Das sagst du auch nur, weil wir hier ein denkmalgeschütztes Gebäude ein Schild von 5x3 Meter aufgehangen haben.
Ohne zu fragen. 12
Schrauben in die Wand geballert haben. Hier einer von der Stadt stand und gesagt hat, sag mal, habt ihr den Arsch auf? Und du als halt gesagt hast, red doch mit dem Bernd Tischler. Und seitdem kam nicht wieder was.
Hab ich nicht gemacht. Red doch mit dem Bernd. Der hat mir natürlich hier,
gucken Sie. War doch heute Morgen noch mit dem Joggen. Ich hab ihn doch gefragt. Ich sag, piss dich.
Nein, Casting für Moviepark Halloween geht los. Ne? Die sind alle vom Moviepark sind die alle in Oberhausen unterwegs jetzt gerade und so suchen für Halloween da ihre Gestalten.
Das Casting und das Scouting für die Monster findet ja generell bei der bei den Heimspielen vom FC Schalke 04 statt.
Das findest du lustig, ne? Ja, und ich kaufe dir auch noch einen BVB-Lolli.
Ja, und Käse in der Tube.
Gut, das war jetzt ja Käse in der Tube. Tube. Einen habe ich. Wo findet man Nazi-Enten? Im dritten Teich. Den fand ich gut. Den wollte ich nochmal unterbringen.
Einfach mal so. Nazi-Enten. Die haben wie so ein Gebäck.
Nazenten.
Aber nein. Wo wir gerade Gebäck, ne? Weißt du, was mir gerade einfällt, was mir Sorgen macht? Mhm. Ich habe noch nirgendwo Spekulatius gesehen.
Aber im September ist es auf jeden Fall am Start. Aber Spekulatius gibt es halt echt noch nicht.
Keine Domino-Würfel oder wie die heißen?
Domino-Steine heißen. Domino. Keine Domina-Steine.
Keine Spekulatius, keine Lebkuchenherzen.
Das ist natürlich jetzt Zeit für Spekulatius.
Und Glühwein muss auch kommen, weil sonst sage ich ja jedes Mal, Glühwein trinken und Weihnachtsmarkt ist ja Glühwein trinken, solange bis man Sachen aus Filz auch hübsch findet, damit man die auch da kauft. Ja,
das stimmt. Ne? Komm, ey, Zahl der Woche, ne? Pass auf. Zahl der Woche. Ich muss gleich auch noch mal ganz kurz ein bisschen Facebook machen, aber trotzdem die Zahl der Woche. Folge 4 Podcast, seriöser wird's nicht. Ich wollte eigentlich erst die Anzahl der Parkplätze im Parkhaus vom Knappschaftskrankenhaus nehmen. Hab mich aber dann für die 50 entschieden.
Mhm, schon wieder. Wir hatten den schon mal in der Folge.
Und ich fand das aber gut. Jürgen. awful. 50 Jahre Bremer Baustoffe.
Ja.
Wie kann man 50 Jahre in einem Unternehmen arbeiten? Hat er mit 4 angefangen oder was?
Mit 14 hat er angefangen, seine Ausbildung da tatsächlich zu machen.
Alter Schwede.
Da hat er die Fliesen auch selber weggekloppt vom Steinbruch. Steinbruch.
Ja, ist er oben. Ja. Und, naja, wirklich 50 Jahre Unternehmen. Ich habe jetzt letztens noch mit ihm gesprochen.
Ja.
Ein richtig cooler Typ und ich habe auch den Varan gesehen.
Ja, der Varan.
Da war aber Licht an.
Da muss man nochmal kurz so sagen, für die, die das nicht mitgekriegt haben. Der Varan, der kommt aus Sri Lanka, ist total der super Typ, total
witziger. Der ist wirklich dunkel, hast du auch gesagt.
Der ist wirklich dunkel. Also es gibt ja schwarze und richtig dunkle. Und der Varan ist halt richtig dunkel und hat auch noch einen richtig dunklen Schnäuzer. Und der fährt immer den großen LKW von Bremer. Und dann saß er bei einer Auslieferung rückwärts in der Einfahrt, stand da. Und dann wollte der losfahren, dann quasi die Handbremse gelöst,
Fuß vom Gas genommen
und rollte so langsam aus der Einfahrt raus, ganz langsam. In dem Moment kam aber so ein Opa mit dem Fahrrad, sieht nur, wie der LKW rollt und sieht aber nicht, dass der Varan da drin sitzt. Dann steigt der Opa von seinem Fahrrad und wirft das Fahrrad vor den Reifen. So in der Hoffnung, dieses Fahrrad könnte diesen LKW jetzt so blockieren, dass der nicht weiterrollt. Und der Varan macht sein elektrisches Fenster runter, guckt so mit seinem Kopf raus und macht nur so den Scheibenwischer.
Ja, weil wir
und seitdem sagen die immer, der muss lachen beim Fahren.
Ja, ist ja auch so. Aber mein Gott, der Opa wollte noch was richtig Gutes machen. Hat, glaube ich, auch schon geklopft. Der David kommt jetzt gleich. Ich gehe noch mal ganz kurz nach Facebook rein, weil Bottrop ist in Verschenklaune, Blumenkübel, Sonnenschirmständer, Pferdemist, Schwiegermutter, alles wird, da war ein Scherz, Blumenkübel nicht, alles wird da verschenkt. Und dann war Sascha Jessica Dice. Sascha Jessica? Jessica?
Das ist, glaube ich, so
verliebt. Sascha Jessica. Entweder sind die verliebt oder ist schon einer, der sich nicht
entscheiden konnte. Ich kenne den Sascha
Dice. Ja, kennst du wirklich?
Und die Jessica kenne ich auch.
Okay, die sucht einen Hundefriseur. Und da wollte ich mal nachfragen, wenn sie einen gefunden haben, sag mal Bescheid, weil das kann auf keinen Fall 36 Euro kosten.
Richtig. Das ist korrekt.
Und dann habe ich noch, aber die kennst du wirklich?
Ja, ich kenne die beide. Sascha Dice vom Fußball und Jessica Dice,
okay.
Mit der war ich mal im Blackpool.
Dann gucken wir mal die nächste. Fiatschara Zubiana. Zubiana, Fiatschara, keine Ahnung. Die hat sich bedankt, jetzt kommt super krass. Die hat sich bedankt für die Tipps bezüglich des Bottroper Biers, hat ein Bild von ihrem Präsentkorb gepostet. Und da ist Kumpelbier drin.
Ich weiß, das habe ich gesehen. Ich habe Bottroper Bier bekommen. Vielen Dank nochmal. 6 Flaschen Kumpelbier nebeneinander. Und die Familie Gehring, die hat sie im Grab umgedreht.
Ist was passiert? Na komm, letzte. Nicole Krasowski sucht einen guten Tierarzt. Wenn sie nur einen suchen will, der so okay ist, wäre auch komisch. Dann wüsste man, dass sie den Hund nicht so gerne hat.
Die sind aber auch viele, glaube ich, im Urlaub gerade.
Klar, alle im Urlaub. Komm, machst du die Tür auf oder ich?
Lass mal rein.
Komm.
So. Da sitzt er. Schon das zweite Mal ist er zu Gast. Kommen wir gleich.
Damals noch mit dem Thorsten Franke, ne?
Ja, genau. Wir waren zusammen hier.
Moin erstmal. Moin, moin. Moin, moin. Herzlich willkommen. David Schraven.
David Schraven ist da, ganz genau. Und wir freuen uns mega, weil du unterhältst uns ja hier in Bottrop und alle, die es wollen, immer mit deinem Newsletter. Und hast da immer richtig, richtig coole Infos und auch Sachen, die du da schreibst und die natürlich auch polarisieren, über die geredet wird. Ne, aber ich denke, das ist Bottrop. Du bist ja ganz andere Sachen gewöhnt. Deswegen ist das wahrscheinlich für dich. Warum schreibst du den Newsletter? Einfach so, um die Bottroper zu informieren?
Hobby. Ja, genau. Ist noch Hobby. Warum mache ich das? Tatsächlich Hobby. Ich habe, als Corona war, da war ich ja dann auch hier.
Ja, genau.
Und wir hatten uns vorher überlegt, dass mit dem Marktviertel, dass wir hier am Markt was machen, dass wir einen Kaffeewagen machen. Und Kaffee finde ich auch lecker, mache ich gut und so. Aber was kann ich denn? Und ich kann nicht viel, aber schreiben kann ich. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir Kaffee und ich schreibe halt. Ne? Und was ich halt interessant fand, so eine Innenstadt zu betrachten, eine City zu betrachten Und dann zu sagen, okay, ich fokussiere mich mit dem, was ich mache, auf die Innenstadt und schreibe darüber. Und das aber halt konstruktiv, aber auch, dass man sagt, wo die Probleme sind. Weil erst wenn man weiß, wo die Probleme sind, kann man über Lösungen nachdenken. Und wenn man die ganze Zeit alles immer schön zugleistert, dann wirst du kein Problem finden und keine Lösung für das Problem finden. Und damit fing er an und dann schreibt man halt so vor sich hin.
Da kommen wir auf jeden Fall, gehen wir gleich nochmal ein bisschen in die Tiefe. Erstmal müssen wir was trinken hier. Ne?
Genau, uns, genau. Da gehen wir gleich nochmal richtig in die Tiefe rein, weil wir natürlich auch einige Fragen haben und auch einige Themen, die du hervorgebracht hast, über die wir heute sprechen werden. Was wolltest du trinken?
Ein Bottropper Bier.
Gerne. Hell oder dunkel?
Das helle.
Das helle. So, dann Prost.
Prost.
Schön, dass du da bist. Klasse.
Ja,
so.
Danke, danke.
Und wir fangen jetzt einfach mal an, um gerade noch mal festgehalten.
Das war ein Reflex, ne?
Ja,
was riecht hier so nach Käse?
Wir haben damals ja entweder oder gehabt bei dir. Wir machen jetzt mal ein bisschen was anderes. Und zwar, wenn dann da in Bottrop. Das heißt, wenn du irgendwas machst, dann da in Bottrop. Draußen in Bottrop ein Bierchen trinken. Wenn dann da, wo denn?
Bei Bottropper Bier.
Ja.
Finde ich halt super nett. Da fährst du vorbei. Wenn du Glück hast, haben die auf, trinkst du Bier. Finde ich super. Mache ich gerne. Stärkerer Straße.
Boah, aber wenn so die Hobbyalkoholiker, wenn die Glück haben, haben die aufmachen. Ja, da gehen die lieber safe ins Stadtcafé.
Das stimmt. Die Hobbyalkoholiker, ich meine, Bier kostet auch 2,25. Ne? Da musst du schon im Prinzip, kannst du da aber wahrscheinlich nicht jeden Tag den Hobbyalkoholiker raushängen
lassen. Ja, sagen wir mal, die Leute, die Bier mögen, Hobbyalkoholiker ist vielleicht
das
ein bisschen.
Stimmt, ne? Das stimmt.
Okay, deine erste.
Ich wollte jetzt erst noch was sagen, aber ich habe es
nicht. Sag doch jetzt.
Nee, alles gut. Sonst kriegst du wieder einen Rüffel.
Von wem?
Von dem Dachdecker oder wer da ist.
Nein, mach mal. Siehste.
Wenn du in Bottrop entspannen willst, wo machst du das?
Im Wald.
Ich habe das irgendwie gewusst, so dass man einfach, du gehst dann einfach schön spazieren, willst die Ruhe um dich rum haben, hörst die Vögel zwitschern.
Nee, ich habe ein Hobby und zwar, also ich habe mehrere Hobbys, aber ein Hobby, was ich wirklich habe, was ich total spannend finde, das ist halt neue Wege finden.
Ja.
Und dann fahre ich halt so lange los mit dem Fahrrad, bis ich in Bottrop einen neuen Weg gefunden habe.
Das ist ja ein total cool.
Das wird halt immer mehr so im Laufe der Zeit, da mache ich jetzt seit 7 Jahren. Und das ist halt sehr interessant. Du findest halt tatsächlich immer wieder einen neuen Schleichweg. Irgendwo findest du was Neues. In Wellheim letzten supergeile Wege oder hier im Eigen.
Orientierst du dich dann da in Wellheim an den weggeschmissenen Waschmaschinen oder woran orientierst du dich dann?
Zum Beispiel, Nee, jetzt ohne Scheiß. Du siehst dann halt so zwischendurch so, aber das hat dann Trampelfahrt, wenn du mal fährst den lang oder gehst den lang. Du machst Höllenlaune.
Gab schon mal irgendwo was, wo du dann wirklich langgelaufen bist und wo du dann auf einmal richtig geflasht warst, weil du irgendwas gesehen hast, was so keiner kennt? Weil auf einmal so ein kleiner See oder was?
Ja, den geheimen See.
Echt?
Kennt ihr den?
Wenn der so geheim ist, dann nicht.
Ich weiß nicht, die meisten Bottropper kennen
ihn. Also ich kenne den da oben, wenn du da auf dem Weg zum Heidesee bist, da ist da so ein kleines Moor, da ist so ein See. Aber
das ist der Pfingstsee.
Ja,
siehst du, ich meine, einen See, den keine Sau kennt.
Wo ist der denn?
Fuhlenbrocker. Ja, der ist geheim. Aber nee, das ist ganz interessant. Ich habe jetzt so eine Karte gemacht, das ist die Karte der Rumtreiber oder so ähnlich.
Ist das, ja, okay.
Nicht die Harry Potter Karte, sondern so ähnlich. Ist wahrscheinlich von Harry Potter inspiriert, weil ich fand das eine geile Idee. Aber da habe ich halt alle Sachen draufgepackt, die ich so rausgefunden habe im Laufe der Jahre.
Das ist ja geil.
Ja, macht Spaß. Und dann hast du halt so, weiß ich nicht, so alte Bauernhöfe, die uralt sind, die keiner kennt, vorbeigegangen.
Die auch leer stehen dann aber.
Aber ich sag dir
mal, leider nicht, da wohnen
David, Leute. Das ist eine richtig, richtig tolle Idee. Also richtig, also erstmal Kartografie stehe ich sowieso drauf. Und du musst dann einen unglaublich guten Orientierungssinn eigentlich auch, was angeht, haben, ne?
Ja.
Ich finde das Hammer.
Ich habe einen richtig guten Zeichner. Ich habe aus Ägypten Anwar. Der heißt mit Vornamen Mohammed. Das ist echt so scheiße. Was ist da Vorname und Nachname?
Ja.
Aber den nennt man halt Anwar und das ist ein richtig guter Mann. Den hatte ich jetzt vor ein paar Wochen hier.
Und der zeichnet dir die?
Der zeichnet die Landkarte mit den einzelnen Landschaften.
Das ist ja hast du vor, die dann zu vervielfältigen und zu verkaufen oder willst du die so für dich geheim halten?
Nee, die werde ich schön drucken, verkaufen.
Geile Idee.
Da kommen die Geschichten rauf. Hammer. Und wie gesagt, der geheime See, das ist schon eine geile Sache.
Können wir da noch mit einsteigen?
Wir bauen noch irgendwo, werden Piet und ich vielleicht irgendwo versteckt so ein Denkmal bauen. Also Piet und ich aus Gehacktes. Und den kannst du auch mit einzeichnen dann.
Nein, aber genau, es ist eine richtig tolle Idee. Finde ich richtig genial. Auch im Zeitalter, wo halt Umweltschutz ganz hoch groß geschrieben wird. Ja. Mit dem Fahrrad viel unterwegs sein. Obwohl ja jetzt dieses auf Schwarze Heide, dieses halbe Meilen Superstartrennen da stattfindet im Zeitalter des Umweltschutzes, aber ist ja egal. Aber das finde ich richtig cool.
Kannst du auch kennt ihr den NATO-Schießplatz?
NATO-Schießplatz?
Kennt ihr den? Der ist auch da oben im Wald. Das ist abgefahrenes Ding. Dann ist so ein verlassener Schießplatz und da hast du halt riesige Baracken und so.
Was? Sehr spannend. Du bist, also ich, dann ist ja immer das Interessante an so einer Kategorie, dass man natürlich durch so eine Frage auch abschweift. Deswegen frage ich jetzt noch mal was. Ich höre ja gerade so ein bisschen raus, du bist halt so ein bisschen abenteuerlustig und ja, machst halt Dinge, die vielleicht mal untypisch sind. Bin ich richtig informiert? Ich weiß gar nicht, ob wir da beim ersten Mal drüber gesprochen haben. Das hat der André Bessner mir nämlich gesagt, dass der da total imponiert war. Dass du mal in den 80er Jahren oder weiß ich nicht wann, dass du als Obdachloser eine Zeit lang irgendwie auf der Straße gelebt hast, einfach nur, weil du mal sehen wolltest, wie fühlt sich das
an? Ach so, also nur als Experiment, nicht wirklich.
Als Experiment, ne? Also, oder warst du warst nicht wirklich obdachlos, ne? Also,
nein.
Okay, also als Experiment. Erstens, wie kommt man auf so eine Idee und wie lange hast du das gemacht und warum?
Ich habe das gemacht eine Woche und zwar, weil ich rauskriegen wollte, wie das funktioniert. Wie ist denn halt so die Versorgung? Was passiert mit jugendlichen Obdachlosen? Damals krass, war ich jung, da war ich, wie alt war ich, 16, 17? Und dann bin ich halt losgezogen, bin halt durch ganze Ruhrgebiet getrennt, habe geguckt, was geht wo, wie geht was, wie fühlt man sich. Und habe dann darüber eine ziemlich große Geschichte geschrieben, meine erste große Geschichte.
Hast du keine Angst gehabt nachts?
Nee, war kalt. Aber wovor willst du Angst haben?
Also ja, ich sag mal, wenn du da
jetzt, bevor du Angst hast, keine Angst.
Ja, gut, stimmt schon.
Vampire.
Im Nachgang sagst du, war, das würdest du, hättest du wieder so gemacht oder war schon sehr leichtsinnig, oder?
Nö, das war ein ziemlich großer Schritt. Also du hast halt das erlebt, dass du in einer Gesellschaft rein dich entwickelst, ne, in der halt alle möglichen Sachen für alle möglichen Leute irgendwie einen Wert haben oder wichtig sind.
Ja.
Und dann habe ich geguckt, okay, was gibt's denn sonst? Was passiert denn anderen Menschen? Wie kommen die klar? Dann bin ich halt, hab mir das angeguckt. Und das hat mich halt schon sehr geprägt.
Und hast du da irgendwas mit rausgenommen, was du jetzt so im Nachhinein wirklich immer noch ja auch im Kopf hast?
Ja, wie gut und wie nett das ist, wenn Leute, wenn du niedergeschlagen auf der Straße sitzt und bettelst und dann kommt einer und sagt so, hier hast du 50 Pfennig und zeigt dir so einen Daumen nach oben, so hey,
diese geht
weiter, geht gut. Und dann habe ich gedacht, so klar, geht.
Das stimmt, da hast du völlig recht.
An solchen Leuten, Menge kaputte Menschen.
Ey. An solchen Leuten geht man natürlich vorbei. Auch ganz oft, auch hier in Bottrop oder in Essen oder was weiß ich, in großen Ballungszentren. Und ich sagte immer, es ist ganz schön schwer zu unterscheiden. Ist das jetzt jemand von denen, der, was weiß ich, der bedürftig ist, der wirklich abgestürzt ist, ein Junkie, ein Alkohol. Ich meine, da gibt es wahrscheinlich das ganze Portfolio an menschlichen Abgründen auf der Straße, ne? Also, ja. Und traurigen Geschichten natürlich.
Ja, aber das ist halt, weiß ich nicht, also die, die Leute leben da nicht aus Spaß, sondern jeder von denen hat eine Mutter, die ihn lieb gehabt hat.
Ja.
Jeder hat ein Schicksal gehabt und irgendwie bei dem einen hat es geklappt, bei dem anderen nicht. Ne?
Krass, dass du so ein Experiment gemacht hast. Ja komm, ey, dann sind wir jetzt fast mit unserer Kategorie schon durch, haben wir schon zwei Fragen gestellt.
Ja.
Wenn in Bottrop Klamotten kaufen, lassen wir weg, das kannst du ja nur bei. Wenn in Bottrop Deko kaufen, dann gehst du irgendwo hin. Jetzt Deko kaufen, als man hast du schon mal Deko gekauft?
Was ist Deko?
Siehst du, ich wollte einfach eine Frage abfrühstücken, dann wusste ich, dass der mir so antwortet. Dann kannst
ich aber auch überlegen.
Was meinst du denn?
Ja, Deko für deine Wohnung, wenn du sagst, boah, ich brauche mal einen Globus. Oder einen Bilderrahmen.
Boah, du fragst Sachen. Also,
du kannst nicht einfach sagen, ich brauche keine Deko.
Nein, ich habe bestimmt Sachen, aber wenn, dann nimmst du halt irgendwo was mit oder guckst und denkst, was ist das denn? Und dann hast du was.
Also Ostermann-Trödel mal.
Ja, Ostermann oder was weiß ich, wo kannst du, bei Thomas Philips kriegst du ja auch wieder alles einfach.
Ja, okay. Aber bist du schon mal in deinem Leben losgegangen und hast gesagt, so, boah, ich glaube, ich muss mal Deko kaufen?
Alex, mach doch mal deine Frage.
Das macht kein Mann dieser Welt.
Da haben wir in der ersten Folge drüber geredet,
über Keramikscheune. Der absolute Tod eines jeden Mannes.
Außer der Kaffeeautomat.
Ich hatte damals so mein Audi TT und konnte meinen Kofferraum nicht zumachen, als wir da fertig waren. Krank.
Los, deine Frage.
Ich bin so einer von den Typen, die immer vor der Tür stehen mit Tasche in der Hand.
Ja, ich auch. Das ist mein Schicksal. Da solidarisierst du dich mit den anderen Leuten, die da stehen. Ja. Ich weiß, und dann lernt man die nachher kennen, verabredet sich schon am nächsten Laden wieder.
Ja, haust so ab, kommst raus, machst so.
Komm, wir gehen jetzt nach C&A, H&M war jetzt gerade.
David, wenn du in Bottrop Lebensmittel einkaufen gehst, wo machst du das? Welcher Supermarkt ist dein Favorite?
Oh, ich bin ein Edeka-Mensch.
Zu Heide?
Selten. Also früher bei Zu Heide, bei Gerdes.
Also oben Dorstener Straße?
Dorstener Straße, das finde ich, also ich bin so ein Edeka-Typ. Okay. Ist ganz interessant, weil ich war eine ganze Zeit lang auch mal ein Lidl-Typ. Aber das hat sich dann irgendwie gegeben.
Ich habe dann aber auch, ich war immer bei Rewe, aber dann, wenn du mal durch so ein Netto oder durch so ein Lidl schlenderst, du findest ja auch wieder neue Produkte und denkst so, oh, jetzt bringst du mal ein bisschen Abwechslung wieder in dein Leben.
Ja.
Aber ich sag mal, wenn du natürlich in einen neuen Supermarkt gehst, das ist ja so ein bisschen die Schnitzeljagd der Erwachsenen.
Das stimmt.
Das ist der Tod eigentlich. Du bist auch total genervt nachher, ne?
Ja, das ist aber mittlerweile so, da habe ich auch hier mit denen von der Hochschule Uhre West gesprochen. die übrigens unglaublich viel Innovation hier nach Bottrop bringen. Und ich verstehe auch nicht, warum die Stadt Bottrop es nicht einsieht. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, warum wir nicht einfach mal eine Studentenstadt draus gemacht wird mit Wohnraum für Studenten. Aber das machen wir. Nee, ja, genau, da kriegen wir, also sind wir wieder bei dem leidigen Thema. Die zum Beispiel entwickeln gerade ein System, ein Navi-System für Einkaufswagen, sodass man da weiß, wo man im Supermarkt hinfährt. Das ist halt ziemlich cool, wenn man sagt, ich brauche Käse.
Das fährt ist doch die Idee, die wir haben doch darüber gesprochen mal irgendwann.
Ich weiß, das ist eine Geheimidee.
Hast du denn das gesagt?
Kann sein.
Hast du denn meine Idee weiter?
Oder habe ich?
Das ist mein Gedanke.
Oder hast du das gesagt?
Ich habe das gesagt.
Entwickeln die das da gar nicht? Ich frage mal die Sabrina. Ich grüße an die Sabrina.
Ich also, entwickelt das mal. Um mal die Hörer kurz ins Bild zu holen. Wir haben doch
den einen Tag haben wir
telefoniert und dann habe ich doch gesagt, weil wir haben über irgendwas Erfindungen und das Geld liegt eigentlich auf der Straße. Und habe ich gesagt, was ich letztens hatte, ich bin durch den Supermarkt gelaufen und bin ausgerastet, weil ich nicht wusste, in welchem Gang ist der Tomatenmark. Bin 12-mal hin und her gelaufen. Wenn du eine Verkäuferin fragst, dann sprintet die los wie ein geistesgestörtes Mädchen, dass du da mit Seitenstechen ankommst am Regal. Und dann habe ich gesagt, es müsste eigentlich an jedem Wagen, müsste wie so ein kleines Handy, so ein kleines Tablet sein, wo du, wenn du ein Produkt suchst, wo du das eintippst und dann wird angezeigt, Gang 3, Regal 4.
Muss halt nur einen 100-Euro-Schein reintun,
ne? Kein Euro so, mehr. So, jetzt habt ihr hier dat, die Idee auf dem Silbertablett.
Jetzt macht er doch fertig.
Ne? Okay, in Bottrop ein Auto kaufen. Hast du schon mal gemacht? Wo würdest du in Bottrop ein Auto kaufen?
Vom Kumpel.
Vom Kumpel?
Beitemühr dann?
Vom Beitemühr. Ja, weiß ich nicht, vom Kumpel. Also ich bin, also die Autos, die ich in meinem Leben gefahren habe, das waren alle Schrottkarren. Ich sehe da nie ein, für ein Auto Geld auszugeben.
Ja, ja, ist eine gute Einstellung.
Muss ich von A nach B bringen eigentlich, ne?
Genau, wie du mit deinem TT halt.
Ich habe ja nur den TT früher gehabt, dann reichen Z4.
Los, mach weiter, dein letzter und dann kommen wir mal zum
Plaudern. Wo, wenn du in Bottrop eine Currywurst essen gehst, wo machst du das?
Boah, das ist ganz schwierig.
Bei Edeka Curry King.
Ja, die guten Pommesbuden, die sind irgendwie alle verschwunden. Ich war mal so bei Rosenthal, die fand ich gut.
Rosenthal ist das nicht?
Hans-Böckler-Straße oben,
ne? Hans-Böckler-Straße oben, das war richtig gut. Dann jetzt ist eigentlich nur noch ein Markt in Fuhlenbrock,
am Markt, da der Grieche.
Der Grieche.
Der ist auch nicht schlecht, das machen die beiden Söhne, glaube ich, jetzt mittlerweile, ne?
Ja, oder dritte Generation,
keine Ahnung. Ich finde, ihr müsst am Tetraeder aber auch gut.
Ja, ja, der ist gut. Ne? Bloß der ist so weit weg. Da komme ich von mir aus.
Du kommst aus dem Fuhlenbrock, oder was?
Ich komme aus dem Fuhlenbrock.
Hm? Bist du auch im Fuhlenbrock aufgewachsen?
Ja.
Ah, welche Straße?
Fernewald.
Ach, Fernewaldstraße, direkt an der Konradschule oder das Stück runter zur Eichendorfstraße?
Stück runter zur Eichendorfstraße.
Ah, da zwischen Lindorfstraße und Eichendorfstraße an dem Stück, oder was?
Ja, genau.
Da war doch eine Gaststätte, war doch da auch, ne? Da war doch, wie hießen die nochmal?
Die da auf der Ecke war, wo die
eine reingeballert hat? Da waren mehrere, da waren auf der Straße, waren glaube ich 3 oder 4 Kneipen.
Was, die Straße ist doch so kurz.
Ah, meinst du, was die Leute saufen können?
Ja. Ich weiß nur Mieke oben. Und
dann, immer noch.
Und dann ist da noch irgendeine andere Kneipe.
Meinst du unten, wo die Knümann geballert hat?
Nein, da war die alte Apotheke, so haben wir die genannt.
Ja, kann sein. Auf jeden Fall, ne, Fernewaldstraße. Wenn du in die Fernewaldstraße rechts reinfährst, von der Lindorfstraße aus, auf dem Weg zur Eichendorfstraße, da in dem Stück war irgendwo eine Kneipe. Da ja, links fährst du Steinmanns Wiese rein.
Da war so eine Markthändlerkneipe.
Ja,
da war immer der Kohlenschieber, der war da und so.
Ja, ja. Aber ist Fernewaldstraße schon bevorzugtes Wohnen, ne? Kann man sagen.
Hervorragendes Wohnen.
Hervorragend, Fernewaldstraße. Also du bist auch in Bottrop aufgewachsen als Kind. Bist auch
ich wohne da immer noch. Also ich bin insgesamt eine Haushälfte weitergezogen.
Das ist ja cool. Warst du da auch in der Grundschule?
Ja, klar.
Cool.
Welches Umzugsunternehmen hast du genommen für den Umzug?
Ziehbrett. Ja, genau, für eine Tür weiter. Bin ich aber auch schon mal. Ich bin auch schon mal eine Tür nur weitergezogen. So, du bist Journalist. Das ist deine Berufsbezeichnung, ist richtig. Ja. Du machst aber noch viel, viel mehr als nur dieser Journalist sein. Aber das ist so das Prägendste, mit dem man dich so in, auch mit dem Marktviertel, aber damit bringt man sich so in
das Bezug. Das Prägendste finde ich, dass du in meinen Augen diesen Enthüllungsjournalismus machst. So ein bisschen,
genau.
Kann man, ich habe jetzt gestern in dem Post geschrieben, man könnte ihn als Wallraff aus Bottrop betiteln. Ist das schon so, dass du da eine Parallele siehst zu den Sachen von Wallraff oder ist das völlig anders?
Wallraff macht Undercover. Ich mache, also ich habe das schon mal gemacht, aber...
Echt? Hast du mit so Brille auf und Schnurrbart angeklebt und so?
Nein, so war
meine. Mit der Brille, mit der dicken Nase.
Ja, guck mal, Brille und Schnurrbart.
Nein, aber ich habe mal, so eine Art, also nicht richtig undercover, sowas habe ich nicht gemacht, aber andere Sachen. Also könnt ihr euch vielleicht erinnern an den Koch, als der CDU-Parteispendenskandal war?
Ja.
Da gab es so einen Ministerpräsidenten, Koch aus Hessen, ja. Und da ging es damals darum, dass der halt mit illegalen Parteispenden so ein Buch, was der produziert hat, gedruckt hat. Und da habe ich mir überlegt, so scheiße, wie komme ich jetzt an die Rechnung ran? Wie kriege ich jetzt raus, was der da gezahlt hat und was hat er gekostet?
Hat sich als Koch verkleidet.
Ich habe in der Druckerei angerufen und habe gesagt, ja, hallo, ich wurde von der Staatskanzlei an Sie verwiesen, Sie sollen mir mal kurz die Rechnung rüberschicken von dem Buch. Können Sie mir das mal eben
und haben gemacht?
Ja, klar.
Haben die dann so, wupp,
Du Fuchs! Und so ja. Hat man dann keine Skrupel und Angst, dass da irgendwas auffliegt oder sowas? Oder ist da, bist du dann journalistisch geschützt?
Da bin ich nicht journalistisch
geschützt. Also
Schindluder. Das war Schindluder.
Ja, das ist ja auch.
Aber ich wollte das irgendwie haben und wusste auch nicht, wie ich drankomme.
So krass, ey. Also du musst schon erfinderisch sein, um an Informationen zu kommen, ne?
Du deckst.
Ja, geht so. Ja,
ist, nein. Ist, du deckst ja, ich habe nämlich auch so eine Frage, die in die Richtung geht. Wenn du so, so Skandale aufdeckst, ist das so, dass es auch Maulwürfe gibt, so in gewissen Unternehmen oder in städtischen Einrichtungen, ja. Die Kontakte, die man vielleicht in so vielen Jahren wie du jetzt, dass man sich da vielleicht Kontakte aufgebaut hat, wo du weißt, ey, da habe ich so meinen Spitzel, der mir Infos zuträgt, oder musst du immer einen neuen Weg erfinden, um da dran zu kommen?
Wie soll ich das sagen? Das kann man jetzt länger erklären.
Kannst du ruhig, nimm dir die Zeit. Ne, ich gehe kurz kacken. Nein,
<Quatsch. lacht> mach das nicht, dann kommt wieder unsere Raumpflegerin.
Ja, also das kommt immer auf die Art und Weise der Recherche an. Ne? Also du hast eine kurzfristige Recherche, du hast eine langfristige Recherche. Kurzfristige Recherche ist, was, du willst einfach nur was wissen, kriegst das raus, schreibst das auf, Fisch ist geputzt.
Was ist denn dann die Bild-Zeitung? Da ist ja dann sehr, sehr, sehr kurze Recherche.
Nur. Kommt drauf an, du hast auch Kollegen, die machen sehr lange Recherche. Der Kai Feldhaus, ne, zum Beispiel.
Der
ist gerade an einer Geschichte dran über Maddie, weißt du, das Mädchen, was in Portugal da umgebracht
hat,
offensichtlich.
Okay, der, wo sie ja jetzt mal einen haben, der da irgendwie schon seit jetzt, was weiß ich, wie lange in U-Haft sitzt und aber immer noch nicht durch ist das Thema.
Ja, ne? Und da recherchiert der halt auch seit Monaten.
Ne? Schön, weil so, und kurze Recherche. Und dann gibt es die lange Recherche.
Dann gibt es die lange Recherche. Und das ist halt wie so ein Rechercheprojekt. Und dann überlegst du dir, okay, wie mache ich das, dass ich jetzt einen Komplex vor mir habe, von dem ich nichts weiß, keine Ahnung habe, einfach nur eine Vermutung, wie knacke ich das?
Ja.
Und das ist ungefähr so, du hast eine Mauer vor dir, du läufst vor die Mauer, du gehst rechts rum, links rum, fummelst rum.
Das macht dir auch Bock dann, glaube ich, so diesen Weg, diese Taktik zu entwickeln, was ist der erste logische Schritt, den ich gehe? Du musst ja eigentlich so den ersten vom vierten Schritt machen, damit du keinen Fehler machst wahrscheinlich, ne?
Genau, und du musst dir halt ganz lange im Voraus überlegen, was sind denn die Ziele, die du damit erreichen willst, was die Informationen, die du brauchst, welche Mittel habe ich, welche Ressourcen brauche ich dafür? So, und dann gräbst du halt rum und irgendwann machst du so ein kleines Loch in der Wand und dann gräbst du da durch und dann bist du auf der anderen Seite.
Ach.
Und dann macht er BÄM und die ganze Mauer fällt zusammen und du bist durch und du kriegst Informationen, von denen du dir vorher nicht vorstellen konntest, was du hattest. Nehmen wir mal, ich habe so ein paar größere Sachen gemacht. Ne? Also ich habe mal so eine Mafia-Recherche gemacht. Da habe ich, war die Arbeitshypothese, die ich hatte, so die Mafia, die turnt hier rum, die macht Sachen. Also was weiß ich, das war vor kurz nach diesen Duisburger Geschichten, nach den Duisburg-Morden. Dann habe ich halt angefangen, habe dann halt viele kleine Informationen zusammengesammelt. Irgendwann kamen größere Informationen. Da habe ich dann die BKA-Berichte gekriegt über die Erkenntnisse, die hatten, über die, wo in Deutschland die Mafiosi rumtouren. Dann habe ich da durchgeguckt und zack, da gibt's gar nicht hier vorne eine andere Ecke von der Gladbecker Straße. Da hat eine ganze Zeit lang der Killerchef, der in Drangheta gewohnt, in der zweiten Etage.
Ja. Hier vorne?
Ja, ja.
Anfang an, über dem Schorsch oder was?
Nee, ein bisschen weiter an der Ecke.
Krass. Machst du das öffentlich dann auch?
Das habe ich schon mal aufgeschrieben.
Hast
ich
habe so ein Buch Angst?
Geschrieben. Ach Quatsch, wo vorne? Und dann lief halt diese Geschichte, aber das war halt nur das Erste. Das war ja nur die erste Wand. Und dann habe ich immer weitergemacht und irgendwann war das so weit, da habe ich dann halt den Leiter der Killergruppe, der Cosa Nostra, der was man als Mafia kennt, vom Paten, der Tutti, wie heißt der nochmal, Capo di Tutti Capi.
Da hat er wieder Pizza gehabt.
Ja, genau.
Das war aber die Capo di Tutti Nati.
Und der Vogel, der hatte Probleme, den haben sie erwischt und dann hat er musste der in den Knast und dann hat er im Knast ausgepackt, ist Verräter geworden, Pentito, und dann musste der, haben sie ihn wieder rausgelassen haben, 20 Jahren oder sowas. Und dann ist er rausgekommen und hat ja ein Problem gehabt.
Ne? Ja klar, wenn du einen 30er gemacht hast.
Ja. Ja, und dann halt mit den falschen Leuten, doofe Sache. Und dann habe ich mitgekriegt und wusste, der muss verschwinden. Und dann habe ich denen halt gesagt, guck mal, ich habe einen Ort, da kannst du hin, da hole ich dich hin. Und dann bist du, hast du erstmal Ruhe.
Ich habe eine Karte für dich. Ich mache dir erstmal ein Kreuz da drauf. Die hat einen Ägypter gezeichnet. Aber wenn du da ankommst, da stehen zwei Leute aus Gehacktes, wundert dich nicht. Da kannst du pennen.
Hotel Sackers.
Da war schon kein aber das heißt, du hast
ihm geholfen
tatsächlich.
Ja, war das geholfen. Ich habe ihm Ausweg geboten. Mhm. Und dann war halt der Deal, ich biete dir einen Ausweg, und du erzählst mir deine Geschichte.
Ja, geil.
Und dann hat er mir seine Lebensgeschichte erzählt. Daraus habe ich einen ziemlich großen Film gemacht. Daraus ist ein Buch geworden. Jetzt habe ich halt eine Graphic Novel daraus gemacht. Die wird im Anfang nächsten Jahres, Ende diesen Jahres veröffentlicht. Dann habe ich darüber die Aussteigerin gekriegt aus der Ndrangheta, eine der vier Frauen, die von der Ndrangheta abgesprungen ist. Und dann hast du halt mit einmal ein Riesending, mhm, was du permanent machen kannst.
Aber da, was das der Alex gerade gefragt hat, hast du gar keine Angst. Also ich glaube schon, dass du bist ja immer namentlich da erwähnt, ne?
Du legst ja die
Fakten. Ich schreibe das ja.
Ja eben, und dann wissen die doch, boah, der weiß zu viel. Sagt man doch so. Dann
das Problem ist ja nicht, wenn er nachher ist ja nicht das Problem. Da sieht ja gedruckt. Was ist das für ein Problem? Das ist kein Problem. Problem hast du, wenn du vorher, bevor du geschrieben hast.
Ah, okay.
Da ist ein Problem.
Okay.
Weil dann wird das ja Sinn machen, wenn du nicht schreibst. Aber
wolltest du denn,
wenn du das nicht machst?
Ja, wolltest du denn schon immer als Junge, als Kind auch schon immer zu sagen, ich will Journalist werden? Oder hast du das, oder Enthüllungsjournalist? Oder was war früher dein Wunsch eigentlich als Beruf? Oder hast?
Ich weiß nicht. Also ich kann halt nur schreiben. Ne? Und das, was ich halt gemacht hatte, du hast gerade erzählt, hier diese Geschichte, das war halt so, ich habe mit 16 einen Verlag hier in Bottrop gegründet und wir haben ein Magazin rausgegeben, Intim hieß das, gab ein Riesentheater hier mit dem Gewerbe am Intim, die haben gedacht, das ist ein Porno. Ich habe gesagt, nein, Intim, zwei Worte, Intim, Intim.
Aber war schon ein Wortspiel, also, war schon ein Wortspiel.
War schon Wortspiel, ne? Porno. Und dann haben die gesagt, nee, kannst du kein Porno machen.
Ja, Moment, aber ist wieso? Porno Willi gab's doch ja auch. Das ist
Englisch. Ne? Und das musste man im Bottroper Gewerbeamt Ende der 80er Jahre erklären. Ja, das
stimmt. Ne? Dann sind wir wieder bei der städtische Mitarbeiter gerade wach geworden, noch ein bisschen gesabbert. Was?
Intim?
Intim? Nee, so was Schweinerei machen wir hier nicht.
Ganz genau. Und dann hast du damit angefangen, das ist ein Verlag mit 16, ist schon relativ früh, ne? Also das ist ja, ich glaube, da wusste ich gerade so grob, weiß ich nicht, keine Ahnung, oder dich. So, meine Verantwortung im Leben habe ich noch nicht mit 16 gehabt. Und du hast ja, mit 16 Verlage gegründet.
Aber wählen dürftest du.
Wählen.
Ja, wählen darfst du mit 16, aber weißt du noch nicht.
Ja, Pizza darfst du dir wählen, aber darfst noch nicht.
Doch, du darfst wählen.
Darfst wählen. Du nein, darfst, doch.
Mit 16 darfst du wählen.
Kommunal aber nur.
Du kannst mitentscheiden, wer in der Politik ganz oben ist, aber kannst nicht bis 12 zählen.
Mit 16.
Und tauscht noch Pokémon-Karten am Zug und darfst aber
wählen. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht mehr, was da los ist.
Ich möchte, ich habe noch so viel, das wird, glaube ich, eine richtig, richtig interessante Runde. Ich glaube, weil das ist so interessant und wir werden natürlich gleich auch auf die regionalen Sachen im Bottrop eingehen.
Genau.
Hast du vor der Pause jetzt noch was auf dem Herzen? Weil ich müsste auf die Toilette. Wir sind nämlich zeitlich auch schon echt richtig
ja, dabei. Ja, nee, wir machen uns
aber gar keinen Stress.
Pass auf, das Problem ist, den David Schrafen generell überhaupt an die Mikros zu kriegen. Ich wusste gar nicht, was für ein Goldtreffer das war damals in Folge 22, 23, weil Corona war, warst du viel hier. Aber immer, wenn ich ihn gefragt habe, sollen wir uns mal treffen, du bist immer irgendwie unterwegs in Berlin und bist halt immer irgendwie am Start. Aber jetzt bist du hier und deswegen nageln wir dich heute einfach mal 2 Stunden hier an den Stuhl. Ich sag mal so, es gibt nur eine Sache, das Gewinnspiel von Münster mit dem Auto aufbereiten ist jetzt zu Ende. Ja. Ne? Wir werden jetzt in der nächsten Zeit mal was rausbringen, da gibt es dann Gewinner, das ist jetzt nicht so gut angenommen worden, das Gewinnspiel, aber ein paar Leute haben jetzt bald die Chance, diese Fahrzeugaufbereitung
zu kriegen. Ja, man muss dazu sagen, es hat ja nicht den Grund gehabt, dass das Gewinnspiel von Münster scheiße war, es hat einfach was damit zu tun, dass wenn man den Menschen leider eine Aufgabe gibt, die zu faul sind, weil die wollen lieber bei Facebook einfach nur kommentieren mit Daumen hoch.
Ja, das Problem ist aber, das ist eine Autoaufbereitung im Wert von 300 Euro, die kriegst du. Und jetzt sind da im Topf, sind glaube ich 6 oder 7 Leute. Und so groß ist die Chance bei keinem hier auf 300 Euro.
Richtig.
Und also ich bin drin, mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, mein Cousin.
So, und? Ja, und ich.
Und du. Nee, dann noch ganz kurz viel Glück an die Annika Dressler. Da hat nämlich die kleine Tochter die Chibo-Robbe verloren. Ob die wiedergefunden wird in der Stadt, weiß ich nicht.
Die Chibo-Robbe oder also vor Chibo?
Nee, die Chibo-Robbe hat sie in der Stadt irgendwo
also verloren. Also kriegt man bei Chibo auch Robben?
Ja, so kleine Stoffrobben.
Da gibt das.
Zum Einschlafen ist die notwendig. Deswegen, wenn einer die Chibo-Robbe findet, einfach der Annika Dressler.
Das überrascht mich immer wieder.
Ja. Und Rentet sucht einen guten Buchhalter. Die Jochen Pawlenka.
Soll er sich einmieten?
Soll er sich einmieten? Sehr lustig, genau. Sprachnachricht. Sprachnachricht.
Ist die vom André?
Nein.
Wer haut hier raus?
Aus der Gering-Family.
Ach, tatsächlich, ja. Unsere Bottroper Bierjungs, wie gesagt, Tag der Trinkhallen am morgigen Samstag. Und dazu hauen die Bottroper Jungs mal eine Sprachnachricht raus, weil da wird euch eine ganze Menge erwarten. Unter anderem Warsteiner haben die, glaube ich, am Fass, ne?
Aber hört einfach mal rein, da wird nichts. Ich glaube Kumpelbier.
Ich gewinkel, so, tschüss.
Hallo, hier ist der Markus vom Bottroper Bier. Ich möchte euch eine kurze Information zum Tag der Trinkhallen geben, der ja am kommenden Samstag stattfindet. Und wir werden ab 12 Uhr unseren Kiosk öffnen und gleichzeitig auch unseren Ausschank, wo wir also Bottroper Bier vom Ausschanktank direkt ins Glas zapfen werden und ihr also auch hier Bottroper Bier genießen könnt. Wir werden unsere Halle hinten, das heißt im Moment ist es noch die Bodenplatte mit dem Stahlskelett unserer neuen Halle, diese Fläche werden wir nutzen. Neben Bottroper Bier sind die Kollegen vom Marktviertel mit ihrem Kaffeewagen aus der Bottroper Innenstadt auch mit dabei. Es wird Grillgut in verschiedenen Varianten geben. Und natürlich haben wir auch an die Kids gedacht, sodass diese sich nicht langweilen, wenn ihre Eltern dann ein Bottroper Bier genießen. Die Pilz Angels werden zum Tanze aufspielen als Akustikset um 16 und um 19 Uhr. Und als ganz besonderes Highlight freuen wir uns wirklich sehr, dass der Arne vom Brauprojekt 777 aus Förde dazu kommt. Und wir werden also zum ersten Mal ein weiteres Bier neben unserem Bier anbieten. Ein Takeover, wie man es nennt. Und der Arne wird das Single Hop, ein fruchtiges Sommerbier vom Brauprojekt, mitbringen. Und darauf freuen wir uns und genauso auf euch. Ab 12 Uhr geht's los. Eine Sache ist bei uns richtig scheiße und das ist die Parksituation für Autos. Wir haben ja selbst eine Baustelle, der Nachbar baut. Es gibt so gut wie keinen Platz bei uns. Kommt mit dem Fahrrad, kommt mit dem Bus, kommt zu Fuß, kommt wie auch immer, lasst euch bringen, aber lasst das Auto zu Hause stehen. Bis Samstag.
Und? Ja, das war die Sprachnachricht vom Markus Gehring vom Bottroper Bier.
Yes, und wie ihr gehört habt, ist ja nicht nur das Bottroper Bier am Start, sondern vom Brauprojekt 777.
Aus Förde.
Ist der Arne am Start. Und der bringt anscheinend ein fruchtiges Sommerbierchen mit.
Ja. Gibt gutes Bier beim Bottroper Bier.
Da freuen wir uns drauf. Brauprojekt 777.
Und Kumpelbier ist auch da. Nein, Quatsch.
Ruf an.
Genau. Und der David sitzt natürlich auch immer noch hier. Und wir haben jetzt gerade schon mal ein bisschen gehört, an welchen Projekten du jetzt schon so gearbeitet hast. Zum Beispiel an einem, also nicht an einem Projekt, sondern an einem Fall, wo du dran warst. Und als Enthüllungsjournalist bist du ja auch, wie gesagt, auch deutschlandweit, auch europaweit unterwegs schon gewesen, ne, bist auch schon bei vielen Leuten bekannt und wahrscheinlich auch blockiert, weil es gibt wahrscheinlich auch Leute, die dich wahrscheinlich so nicht so gerne
haben. Würdest du sagen, oder? Du bist so ein bisschen ein Dorn im Auge dann für den einen oder anderen und die denken sich, boah, geht der mir wieder auf den Sack jetzt?
Ja, oder nicht auf den Sack, sondern...
Oh. Ja. Ja. Ist das so?
Ja, 100 Pro.
Also, aber du, also du, doch, du weißt es eigentlich, dass... Wie bist du denn bei unserer Stadt so aktuell? Wie ist dein Standing bei der Stadt? Also dürftest du in ein denkmalgeschütztes Gebäude ein Schild ballern oder eher nicht?
Ach, ich glaube, damit hat das nichts zu tun, sondern ich glaube, viele Leute können das halt wunderbar auseinanderhalten, ne? Also die verschiedenen Aspekte. Ich glaube nicht, das ist halt, habe ich als Berufserfahrung gesammelt in den ganzen Jahren, in denen ich journalistisch aktiv bin. Du hast kein Monolith vor dir, das sind nicht alle gleich, sondern du hast halt, weißt du, wie in einer Schulklasse hast du ein paar nette Leute, ein paar doofe Leute. Mhm. Das ist immer so ein Mix von ganz verschiedenen Menschen, die verschiedene Interessen haben. Und da muss ich jetzt vielleicht doch nochmal ausholen, ne? Was ich habe ziemlich viel gemacht jetzt zu Russland. Wir haben mit den Kollegen zusammen jetzt die Papstgeschichte am Laufen, wo wir halt gerade dabei sind.
Mit Markus Elzner zusammen, ne?
Mit Markus Benzmann zusammen.
Meine ich ja.
Und das ist halt ziemlich anstrengend, ziemlich viel. Normalerweise würde ich in Bottrop nichts machen.
Okay.
Habe ich auch nicht gemacht, weil ich halt anderswo andere Sachen gemacht habe. Aber ich habe vorhin schon gesagt, Bottrop ist ein bisschen wie auf einem Indianerfriedhof gebaut. Ne? Mhm. Du packst hier die Sachen an mit dem Peter Stadtmann.
Ja.
Und dann kommst du in kürzerer Zeit drauf, dass in der Cyriakuskirche ein Sexskandal war, wo halt ein Priester haufenweise Kinder vergewaltigt hat, der ist dann nachher bis zum Papst, zum heutigen oder noch lebenden deutschen Papst runtergereicht worden. Dann gräbst du noch ein bisschen weiter, dann ist sein Nachfolger hier auch ein Kinderschänder gewesen, der soll hier so eine Art Kinderbordell unterhalten haben.
Was?
Dann, ja, das sind die Sachen, die wir alle noch aufschreiben.
Boah, ist das nicht hart für dich, solche Informationen
zu kriegen? Die Sache ist ja, ja, die, also genau, wir werden gleich über einige Skandale, nenne ich es mal, die uns halt auch ein bisschen, also die jetzt auch nicht ganz so weit weg sind, über die möchten wir gleich nochmal ein bisschen intensiver mit dir sprechen. Ich finde das manchmal so, wenn, also dein Newsletter, ich finde, jeder sollte den auch, der jetzt den Podcast hört, sollte diesen Newsletter abonnieren, da können wir gleich nochmal sagen, wie das geschieht, ist aber eigentlich relativ easy. Ich finde es ein bisschen schade, weil du mit einem Arsch voll Arbeit Recherche betätigst und dann was schreibst, was auf Fakten belegt ist. Erntest da in meinen Augen nicht so die fetten Lorbeeren für, die du vielleicht verdient hättest, und dann gibt es einen Schreiberling, der das für die irgendeine größere Presse, die bekannter ist, abtippert. Gibt's sowas bei dir oder ärgerst du dich darüber?
Nein, ist mir scheißegal.
Ja?
Ja. Also da habe ich keine Zeit für. Wenn ich mich über sowas aufregen würde.
Keine Zeit fürs Aufregen ist auch gut. Ja. Also, ne? Also.
Nein, das ist doch jetzt ohne Flachs. Lass mich das nochmal von zu Ende erzählen. Ich finde das wirklich relevant. Ne? Ich habe dann, als Corona war, hier angefangen, mich zu beschäftigen. Ich habe vorhin erzählt, ich habe mich mit der Innenstadt beschäftigt. Ich habe angefangen zu gucken, was ist da. Und für mich wieder ist das ein Rechercheprojekt. Ich will einfach nur wissen, was passiert hier. Ich will wissen, warum passieren hier Sachen. Warum gehen Sachen ab? Und dann fängst du halt an zu reden. Das ist ein Kaffeewagen auf dem Markt. Also wie lange, glaubst du, dauert das, bis du die ersten Leute hast, die was wissen, die was erzählen? 2 Minuten. Ne?
Ja.
Dann quatschst du ein bisschen, nach 2 Stunden weißt du, was passiert. Dann fängst du an, richtig nachzugraben. Dann triffst du die Leute, weil ich da Briefing schreibe, jede Woche. Das ist wie, für mich wie eine Sprechstunde manchmal.
Geil.
Ich setze mich auf den Marktplatz, trinke Kaffee, die Leute kommen vorbei, die erzählen mir alles, was ich wissen muss. Da kommen mittlerweile Leute hin, als ich angefangen habe, dann ernst zu machen. Ne? Also nicht mehr nur zu schreiben, was weiß ich, was da gerade passiert, sondern zu sagen, okay, warum passiert das da? Mal nachzugucken, wer kriegt denn warum wie viel Geld? Allein diese Frage zu stellen, wie viel Kohle haben die denn hier in der Innenstadt in den letzten paar Jahren versenkt? Mhm. Du läufst da rum und denkst so 20 Euro, 40 Euro, ne?
Ja.
2,8 Millionen.
Ja.
Was ist mit der Pappe passiert? Was haben die damit gemacht, außer Personalstellen beschäftigt? Ne?
Ja.
Dann fragst du nach, schreibst darüber und dann kommt der Nächste, erzählt dir wieder was. Dann kommt der Nächste, erzählt dir was. Dann fängst du an zu überlegen, was soll denn der Scheiß mit diesem Hansa-Zentrum? Mhm. Was sie dir seit, ich weiß nicht, gefühlt 50 Jahren erzählen, ja, 10 Jahre oder so.
Seit, ne? Keine knapp Ahnung. Knapp 12 oder 14 Jahren. Also
man weiß es nicht, lange, ne?
Ja.
So,
zu lange.
Zu lange. Dann gehst du dahin, guckst dir das an, guckst nur an, wie ist denn die Wertentwicklung, ne? Das ist ein Klumpscheiß. Seit 10 Jahren, da ist nichts dran gemacht worden. So, dann guckst du, dann war das am Anfang 10 Millionen.
Jetzt
war das
50 Millionen.
Durch Zauberei 25, ne? Ja. Da machen die wirklich ein Luftkino oben drauf.
Ja.
Schreiben nur Pläne, die widersprechen sich sogar auf der Internetseite von der Stadt zu den Plänen, die der Typ eingereicht hat. Alles widerspricht sich. Nichts davon ist real. Dann ist das Ding 50 Millionen wert.
Ist das, stimmt das, dass die Fakt AG, die das Ding ausbaut, keine Kredite mehr bekommt?
Ganz schwer. Die haben Riesenprobleme. Die kriegen teilweise Kredite. Ich habe jetzt deren Kreditliste mir besorgt. Und da steht halt drin, dass die teilweise über 20% Zinsen zahlen müssen. Die haben kurzfristige Kredite, die laufen halt, unter ein Jahr.
Oh, das ist aber schwer.
Und da wird halt irgendwann, läufst du rum, weißt du, wie so ein Dinosaurier, hast keine Arme mehr, kommst du nicht mehr an die
Suppe dran. Kannst du nicht mal mehr runterholen.
Keine Arme, keine Kekse, ne?
Aber pass auf, um das dann einmal ganz kurz, das ist ja ein Thema, das leidige Thema Hansa-Zentrum.
Die haben Scheiße.
Du bist ja nicht dumm. Und sag mal deine Einschätzung, also willst du uns quasi sagen, dass auch mit, wie alle gesagt haben, jetzt ist die Fakt AG da, alles schön, alles toll.
Die haben eine Eröffnung gemacht.
Ist Fakt AG, sind die platt und das Ding wird wieder nicht eröffnet. Ist das deine Vermutung? Oder?
Meine Vermutung ist, dass das für die extrem schwierig wird, überhaupt noch einen zu finden, der dem nicht genug ist, den Scheiß zu kaufen und überhaupt einen Wert zu
erlösen. Also wollen die Fakt AG das abgeben wieder?
Ja, wenn sie können wollen, würden sie das wohl gerne machen.
Dann ist der Nächste mit Abreißen,
dann ist der Nächste weg.
Das ist das, weil, glaube ich, das Einzige, was dafür nur, also wie gesagt, erstmal Problem erkennen, Problem ist erkannt, Hansa-Zentrum wird nicht fertig gebaut,
also
das, was sie gemacht haben, ist Schwachsinn. Die Alternative ist, und das finde ich, ist tatsächlich was, wo man konstruktiv dran überlegen muss, nicht einfach abreißen, sondern das ganze Viertel, was man hat. Also ich nenne es Marktviertel und ich finde das einen guten Namen. Mhm. Aber wenn du das ganze Viertel nimmst und sagst, lass uns doch die ganze verdammte Stadt neu bauen. Und jetzt sagst du, wo kommt das mit der Kohle? Hat da keiner Kohle? Natürlich ist Kohle da. Jede Menge Kohle ist da.
Die wird nur verbrannt.
Nee. Die Kohle, die da ist, die musst du halt bündeln. Das heißt, du machst einen Fonds auf. In dem Fonds hast du genug Geld drin, den Klump, den die haben, aufzukaufen für den Realwert. Das ist, in meinen Augen hat das Hansa-Zentrum Wert von -2 Millionen oder so was.
Dann kaufe ich das.
Ja. Dafür musst du das aber abgerissen haben.
Ja.
So. Ach, kriegen wir hin. Ich kenne ein paar Polen.
machst du halt drumherum eine vernünftige Planung, dass du halt ein Zentrum hast, ein neues, baust Häuser da rein, Wohnungen, kleine Geschäftsläden, Straße,
Plätze. Studentenwohnung oder sowas
vielleicht. Studentenwohnung, damit du eine Studentenstadt hin kriegst und die Wohnung verbimmelst. Und mit dem Erlös, den du daraus kriegst, bezahlst du den ganzen
Bums. Aber sind die Sachen, die du jetzt hier so sagst und die auch wahrscheinlich ganz vielen Bottromern aus der Seele sprechen, und du sagst sie so, als wenn die gar nicht so ein Utopia wären, als wenn die realistisch wären. Woran liegt es denn, dass sowas nicht mal diskutiert oder in Erwägung gezogen wird?
Das würde ich jetzt recherchieren wollen. Ne? Da gibt es dann halt Arbeitshypothesen, so arbeitet man. Man stellt eine Hypothese auf, guckt dann, stimmt das nicht. Eine Arbeitshypothese in dem Fall wäre, dass die Leute, die das gemacht haben, so großen politischen Einfluss aufgebaut haben, dass die verhindern konnten, dass alternative Planungen gemacht werden.
Ach so, okay. Das ist ja dann schon nicht legal.
Was?
Ist das legal?
Dass die Leute das erstmal ist das völlig legal. Natürlich kannst du deine Interessen durchsetzen.
Das ist ja mal mit Politik und Wirtschaft, das zu vermischen, ist ja sowieso immer sehr, sehr schwierig, ne?
Ja, aber erstmal ist halt legal und in Ordnung. Also ich meine, das geht ja auch darum, dass du halt was überlegst, wie willst du das machen? Nur wenn die Scheiße machen und dann vielleicht noch Sachen nebenher gemacht haben, die nicht in Ordnung sind, dann wird es kriminell.
Ne? Ja, pass auf, sprechen wir das doch mal ganz kurz an, das eine Thema, was auch die Stadt betrifft, was unsere Wirtschaftsförderung betrifft, in deinem vorletzten Newsletter oder glaube ich davor, der... Ja. Dass eine Summe X freigemacht wurde vom Land, um hier die Stadt zu beleben. Und du dann gesagt hast, was wurde mit den Geldern gemacht. Was natürlich dann aufgeschwappt ist, ist die Tatsache, dass wir im Bottrop das Liefersystem der Luise hatten.
Unter anderem.
Die aus verschiedenen mitwirkenden Supermärkten, Lebensmittelketten, dann von da aus haben die halt rausgeliefert. Dieses Unternehmen gehörte dem Ehemann der Leiterin unserer Wirtschaftsförderung, wo ganz viele Bottropper eh schon dieses Projekt zum Scheitern verurteilt haben. Wobei, das ist ja auch nicht schlimm, weil das macht Bottrop ja immer.
Das stimmt nicht so.
Okay, dann korrigiere mich, Entschuldigung.
Ja, also Luise hat damit nichts zu tun. Luise war ein Projekt, da haben die irgendwas ausprobiert, wie sie Sachen durch die Gegend fahren.
Okay.
Der Mann, der Ehemann von der Abteilungsleiterin in der Wirtschaftsförderung, der hat die Vermarktungsjobs gekriegt. Hat Jobs gekriegt, irgendwelche Werbung zu machen. Der hat Jobs gekriegt, weiß ich nicht, Darstellungen zu machen, sonst was. Diese unfassbar beschissene Seite Hallo Bott, ich weiß nicht, ob ihr die jemals angeguckt habt.
Einmal kurz.
Da kannst du nicht mal drauf suchen, wie man so bekloppt sein kann. Unfassbar. Und so einen
auf die Seite
kriegst du Krankenschein. Und diese Person oder diesem Unternehmen wurden dann natürlich zufälligerweise einige Gelder zugeschossen. Wie viele Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Euros waren das nach deinen Recherchen?
Also das, was ich nachweisen kann, sind 170.000 Euro hat der Ehemann von der Abteilungsleiterin gekriegt aus städtischen Aufträgen. Das war aber gemischte Aufträge. Das war nicht ein Auftrag, sondern das waren über einen längeren Zeitraum verschiedene Aufträge.
Aber wenn er das macht, also diese Sachen... Also wenn er da diese Gelder gekriegt hat, ist das denn illegal, dass man, oder ist das gab ja bestimmt eine Ausschreibung, oder haben die da keine Aufsicht von irgendwelchen Leuten? Weil das einfach, es kann ja auch einfach, natürlich wirft es ein schlechtes Bild auf die ganze Sache, wenn jemand, der die Gelder rausgibt, die an jemanden rausgibt, mit dem er zufällig in einem Haushalt wohnt. Aber ist das denn dennoch nicht auch legal möglich?
Und das ist halt das Spannende. Du hast halt Frage illegal, nicht illegal, weiß ich nicht, kann ich mich nicht mehr, weiß ich einfach nicht. Ich finde, das müsste halt aufgeklärt werden. Und ich finde, das sind halt Sachen zur Aufklärung eines solchen Falls, um zu entscheiden, ist das illegal oder legal, musst du halt die Briefe gucken, die sich untereinander geschrieben haben. Du musst die WhatsApp-Nachrichten durchgucken.
Boah, das ist aber schon sehr intim dann manchmal.
Du musst,
intim halt.
Du musst rauskriegen, welche Absprachen gab es vor der Ausschreibung, nach der Ausschreibung, während der Ausschreibung, welche Informationen sind wann wo geflossen. Dafür gibt es eine Behörde, die das macht, das ist die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft kann auch in ein Haus reingehen und nicht klingeln, weißt du? Die haben die Erlaubnis, nicht zu klingeln, die kommen ohne Schlüssel rein. Und die Typen nicht müssen klingeln, sich,
ist auch gut.
Die müssen halt kontrollieren, welche Kommunikation ist da wo gelaufen.
Ja.
Anders geht das nicht. Und wenn die dir erzählen, Rechnungsprüfungsausschuss oder ein Rechnungsprüfungsamt wäre in der Lage, diese Sachverhalte aufzuklären, ist das einfach nur Augenwischerei. Das
also
ist
Hinhaltetaktik
halt,
oder?
Nee, das ist halt, erzählst du dummen Menschen. Wenn dumme Menschen so was hören, dann sagen die halt, so stimmt. Okay. Aber einer der, nee, das ist die falsche Behörde, die richtige Behörde ist Staatsanwaltschaft.
Okay.
Und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Und das ist eigentlich das, was mich wesentlich mehr beschäftigt. Da geht es um sogenannte Compliance. Das heißt, wird der Anschein erweckt, dass eine Behörde ordentlich arbeitet oder nicht? Hier ist das so, eine Abteilungsleiterin in der Wirtschaftsförderung steigt auf in den Rängen der Stadtverwaltung und immer wo die aufsteigt, kriegt der Mann nebenher Aufträge. Mhm. Legal, nicht legal, mir in diesem Falle ziemlich scheißegal.
Ja, aber auffällig.
Auffällig, aber wichtig ist das, das hat den Anschein, der Bürger, der unbeteiligte Bürger muss den Eindruck haben, dass das über Schmiererei abläuft, dass das geschoben
ist. Das ist das Problem.
Und der Bürger verliert das Vertrauen in die Verwaltung. Der läuft jetzt durch die Stadt, sieht die beschissene Werbung von Hallo Bot und denkt sich, ja klar, das ist da, weil die irgendwas unter der Hand verschachert haben, was ist das Geld, was wir verdienen, wird ausgegeben für Scheiß.
Ja.
Das geht doch nicht. Richtig. Und man kann doch nicht in eine Stadt sagen, wir können doch nicht alle hier leben und sagen, ja, pö, dann ist das so. Nee, ist nicht so. Das ist immer noch unsere Stadt und wir können sagen, nein, das müsst ihr ändern. Das geht so nicht weiter.
Ein guter Ansatz, das stimmt auch. Alles einfach immer so hinzunehmen, ist richtig. Man muss das hinterfragen, muss das denken. Das kann man halt Leuten, denen alles egal ist, die helfen hier nicht weiter bei der Diskussion. Aber du hast recht. Da muss man halt einfach mal hin und sagen, es ist einfach so, es ist unsere Stadt und wir wollen da auch mitreden und gucken, dass diese Stadt auch läuft. Und jetzt haben wir Hansa-Zentrum, haben die Wirtschaftsförderung. Und dann kommen wir noch auf so Punkte, wo du auch dran hängst, weil wir verfolgen hier alle deinen Newsletter halt. Und da ist jede Woche, oder wie oft kommt der raus?
Einmal die Woche.
Jede Woche auch echt, echt interessanter Content drin. Und da muss ich sagen, da war ich jetzt auch mal, weil da haben sich ja auch ganz viele Bottropper total solidarisch gezeigt. Und dann ging es wieder nach der großen Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, ja, ging es auch los um Spendengelder, Taskforce, wie auch immer. Leute haben sich versucht zu engagieren. Die Solidarität im akuten Fall ist dann immer so ganz temporär richtig hoch. Alle wollen helfen, alle wollen ihr altes Porzellan loswerden und ihre alten Kissen. Und wollen dann spenden.
Ja, und vor allem, die geben Geld teilweise.
Und die geben natürlich, darauf hinaus, auch Geld.
Ja.
Und da gab es ja auch einfach Dinge, haben sich die Leute, die sich dieser Spenden angenommen haben, einfach übernommen und sind damit nicht so umgegangen, weil sie es nicht besser wussten.
Weißt du, was ich sagen würde? Ich würde sagen, weil wir ja auch darüber geredet haben, dass es um dieses Spenden, über diesen Spendenskandal, ich sage das jetzt mal so, sehr, sehr ruhig geworden ist, haben wir eine Audionachricht.
Sollen wir die einspielen?
Dass wir die erst einspielen und dann da weiter drüber reden.
Okay.
Die hören wir uns jetzt erst einmal an.
Alles klar.
Ja, Hallöchen, hier ist Anne Brun, ein fröhliches Glück auf ans Team vom Podcast und natürlich an David Schraven. Und an dich, David, habe ich die Fragestellung, was ist aus den Spenden wirklich geworden, die also auch im Fernsehen noch gewesen sind und gesagt wurde, dass die Taskforce da Mist gebaut hat. Und wo sind die Spenden hin? Ich hatte selbst schon nachgefragt, nach dreimaligen Anfragen keine Antwort erhalten. Sind die jetzt auch per Frachtbrief in die Ukraine wirklich gebracht worden oder hängen die auch noch in der Tiefgarage im Hansa-Zentrum fest? Oder was ist aus dem Ganzen geworden? Denn das, was die Taskforce gesammelt hat, ging ja in die Ukraine über Gelsenkirchen. Eine Sammelaktion, die dort stattgefunden hat, ging dann darüber in die Ukraine. Aber im Großen und Ganzen fand ich vom Zeitpunkt das nicht gelungen. Ich habe es auch kritisiert, dass ich das nicht gut fand, dass das an die große Glocke gehängt wurde, in dem Moment, wo gesammelt wurde, dass da halt ein LKW verschwunden ist. Denn es gab auch an anderen Hilfsorganisationen verschwundene LKWs. Dass natürlich das nicht glatt gelaufen ist mit den Frachtpapieren und so weiter. Keine Frage, das ist zu kritisieren. Aber es gibt auch Korruption innerhalb der Frachtgeschichten von der Ukraine. Deswegen vertraue ich da ja auch der Gesellschaft Bochum-Donetsk, denn da fährt die Gesellschaft mit einem Ukrainer selber, also der fährt selbst in die Ukraine. Hatte das auch angeboten den Tag vor der Abfahrt, dass die da die Ware eher nach Bochum bringen würden. Dann wäre das alles auch an die richtige Stelle gelandet. Aber ist halt nicht so. Und jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen und ich weiß auch nur, insofern, dass die ganze Sache auch jetzt nicht gerichtlich abgelaufen ist. Es gibt kein Gerichtsverfahren. Was ist aus der Situation heraus geworden? Und klär doch mal auf, was du weißt und was jetzt im Nachhinein noch passiert. Danke.
Ja, André Bruder war
das. Das war die Sprachnachricht. David, was sagst du dazu?
Ja, erstmal finde ich das ganz gefährlich, wenn man einfach nur sagt, so ja, da ist ja nichts jetzt, man weiß es nicht. Was war nochmal der genaue Wortlaut? Der hat gesagt, ja, da ist jetzt gerichtlich nichts passiert. Als ob nur ein Problem wäre, wenn was gerichtlich irgendwie passiert. Ist doch totaler Unfug. Ich meine, muss denn alles vor Gericht abgeurteilt werden, damit man weiß, das ist nicht in Ordnung?
Das stimmt, das ist ein gutes Argument.
Das ist das Erste, was mich total aufregt. Und das Zweite ist, man weiß es nicht. Wer weiß denn, ob die Staatsanwaltschaft ermittelt oder nicht? Ich weiß das auch nicht. Ich habe nicht weiter recherchiert, ich habe nicht nachgefragt. Irgendwann werde ich das machen und gucken, gibt es ein Ergebnis? Ist da noch weiter recherchiert worden? Hat die Staatsanwaltschaft ermittelt? Sind vielleicht Sachen verurteilt worden oder nicht verurteilt worden? Dann ist das Nächste, es geht nicht um ein paar verschwundene LKWs, sondern es geht darum, dass halt unter Vorspielung falscher Tatsachen die Hilfsbereitschaft von Menschen ausgenutzt worden ist, dass da Gelder eingesammelt und veruntreut worden sind. Das ist nicht in Ordnung. Ne? Und was da wie, mit wem, mit der Kohle wo und wann gelaufen ist, das weiß kein Mensch. Da sind wir wieder bei dem ursprünglichen Fall, den ich vorhin erzählt habe. Damit du das rauskriegst, brauchst du jemanden, der die Tür öffnet. Du brauchst Briefe, du brauchst die Sachen, die du im Haus findest, wenn du mit einem Durchsuchungsbefehl reingehst und den Laden aufmachst. Und das, was die da abgezogen haben in der Tiefe, also mit den Sachen in Bottrop, mit den Sachen, die danach in Gelsenkirchen weitergelaufen sind, das finde ich schon höchst verwerflich. Ne? Und wenn du dann jetzt wieder, was ist eine Alternative, das konstruktive Element da drin, natürlich ist das wichtig, den Leuten zu helfen. Natürlich ist das in der aktuellen Krisensituation gut, den Leuten zu helfen. Dafür gibt es Profis.
Ja.
Das nennt sich Rote Kreuz, das nennt sich meinetwegen Caritas oder Ärzte ohne Grenzen oder such dir einen aus.
Du meinst, da haben sich einfach kleine private Leute einfach was aufgebürdet, was von vornherein eigentlich sowieso zum Scheitern verurteilt war, weil das einfach eine viel größere Organisation hätte machen sollen. Und dass
du da kannst dann doch gar was nicht passiert. Die Fracht, wenn keiner von denen hat eine vernünftige Ahnung davon, wie das läuft mit vernünftigen internationalen Frachtbriefen, dann fahren ein paar Amateure mit irgendwelchen Autos in der Ukraine, holen da irgendwelche Leute raus, haben keine Ahnung, wie sie Leute hier unterbringen können. Das ist,
Alter, ja, das ist nicht in Ordnung. Das ist natürlich so ein unorganisierter Ansatz gewesen, der natürlich vom Herzen her von denen, wir wollen helfen, vielleicht, also die, unterstelle ich denen mal, dass die
generell helfen
wollen. Ne? Ja, aber trotzdem ist es natürlich etwas, selbst wenn ich, also ich persönlich würde sagen, da hat David natürlich recht, es gibt Organisationen wie halt das DRK, die dann da wirklich, wo du sagen kannst, pass auf, ich gebe denen halt einfach Summe X, spende denen, weil ich weiß, da läuft es halt.
Renommierte Unternehmen, die dafür bekannt sind, aber
du kannst doch die Hilfe bringen. Ich finde das ja nicht falsch, dass die Leute sich hier engagieren, nicht, dass du das falsch verstehst. Das ist alles richtig. Ne? Nur man muss dann halt den Schritt zurück machen und sich überlegen, wenn ich Spenden sammle, was brauche ich dafür? Ich brauche eine Organisation, die Spenden annehmen darf. Wenn ich die nicht habe, darf ich das nicht machen. Kann ich dann vielleicht für einen anderen sammeln, der das kann? Ne? Ist doch nicht so schwer.
Das Problem hatten wir auch damals. Und das sind wir ganz einfach umgangen. Als wir wollten eigentlich auch eine Spendensammelaktion machen für das Hospiz, haben uns mit unserer Bank in Verbindung gesetzt und dann haben die uns erzählt, es ist total komplex, einfach jetzt hier so ein Spendenkonto aufzumachen, bla bla bla. Nehmt doch einfach das Spendenkonto, was bereits vom Hospiz einfach existiert.
Ja,
genau. Und so sind wir den Fall einfach umgangen und haben es auf einen ganz anderen Weg
gelöst. So geht das. Das ist die Lösung.
Diese Aktion, die jetzt öffentlich halt ein bisschen ruhiger geworden ist, ist also in deinen Augen aber noch nicht ab, also ist noch nicht weg von der Bildfläche, sondern es wird jetzt gerade ruhiger, aber hintenrum bist du dir sicher, wird daran ein bisschen geforscht, weil, wie, wenn ich dich so reden höre, hört sich so an, dass du dir sicher bist, es wurden Spendengelder veruntreut.
Ja, was heißt, das weiß man, ne?
Das also weiß man.
Das ist nachgewiesen.
Okay, so, dann haben wir den Fakt schon mal belegt. Ich gehe jetzt einen Schritt weiter. Das hast du nämlich auch geschrieben. Was ich noch viel schlimmer finde, dass diese vermeintlich herzensgute Organisation dann von unserem Oberbürgermeister eine Urkunde bekommt und ohne jeglichem Wissen, auch von der Wirtschaftsförderung oder von der Stadt, ein Ladenlokal zur Verfügung gestellt bekommt, wo wieder Steuergelder draufgehen für Menschen, hört sich jetzt hart an, ich sage das einfach, die eine kriminelle Energie in sich tragen, sich da kaputt lachen, in ihrem bezahlten Ladenlokal sitzen. Und das hat die Stadt ja durchgebracht. Wie stehst du dazu, dass sowas einfach mal auf ganz kurzem Weg funktioniert, aber der kleine Einzelhändler, der hier versucht, was wirklich aufzubauen, dem werden 12 Steine im Weg gelegt?
Ja, das ist halt das Problem, weil ich Verantwortung heißt. Ne? Also du musst halt, wenn du sowas machst, Verantwortung übernehmen. Und in diesem Falle hätte halt die Wirtschaftsförderung sich erst informieren müssen, was passiert da wirklich. die hätten spenden, die hätten gucken müssen, ist das überhaupt ein Verein, der Spenden annehmen darf? Wer unterschreibt denn überhaupt zum Vertrag? Aber ich will denen da kein böses Blut unterschreiben. Ne? Ich will nicht sagen, das war böser Wille. Was ich halt sage ist, ne, wenn du Verantwortung übernimmst, musst du die auch erfüllen. Und das, was die getan haben, waren, die haben nichts erfüllt.
Ich unterstelle mal den Leuten auch ganz viel Unwissenheit. Und ich
glaube, nein, die Leute, die da aktiv waren, da waren zwei, drei, das waren, die wussten, was zu tun, das waren, die waren nicht in Ordnung. Und der Rest von den Leuten, die haben sich blenden lassen. Und teilweise waren das Leute, die wurden brutal ausgenutzt.
Okay. Also das war und auch von der Wirtschaftsförderung, jetzt muss ich mal ganz einfach sagen, passt auf, ich kann die ganz, ganz einfache Erklärung, und ich glaube, die stimmt, da ist halt wirklich gerade schlechte Stimmung in Bottrop, generell überall gibt, im bundesweit, landesweit, wie auch immer, hat Bottrop einfach auf einem ganz kurzen Weg versucht, was vermeintlich natürlich nach hinten losgegangen ist, weil sie es nicht kontrolliert haben. Sie wollten einfach nach außen zeigen, wir engagieren uns mit.
Ja, aber du verlässt dich auf Leute,
ja, die absolute Amateure sind. Das ist das naive Denken, was das angeht, ist halt nach hinten losgegangen. Aber ich glaube, es sollte einfach ein positives Signal bringen. Und das ist natürlich dann einfach nach hinten losgegangen. Aber der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen, würde ich sagen. Und damit eröffne ich heute einfach mal unser Spiel, wie viel Bottrop bist du, um ein bisschen was an Pfiff und Kniff hier so in die ganze Runde zu bringen.
Ja, ganz kurz. Wie viel Bot hast du da vor? Ich habe nichts vorbereitet, Alter.
Nee, ich habe vorbereitet.
Dann gib mir mal die Fragen bitte.
Die kriegst du nicht, weil heute spielst du gegen David Schraven.
Deswegen hast du mir nichts gesagt. Ich habe mich. Kennst du, wenn du die ganze Zeit überlegst, ey, irgendwas ist anders. Und ich habe das die ganze Zeit gehabt.
So, und jetzt eröffnen wir das mal hier.
Steck die unter einer Decke.
Nein.
Der Podcast präsentiert: Wie viel Bottrop bist du?
Heute mit David Schraven und zum ersten Mal, mal wieder seit langer Zeit, mit Alexander Teichert auf der anderen Seite. Und es geht
mit heute...
Mit der Startnummer
69.
Ja, habe ich mir schon gedacht. Und zwar geht es natürlich hier auch wieder um Bottrop und Dinge, die man in Bottrop halt wissen muss oder auch nicht. Und es geht um wieder eine Podcast-Rallye. Geschätzt wie, also nicht gewusst wie, sondern geschätzt wie. Also ihr könnt es nur schätzen. Und das heißt...
Das ist unfair, weißt du?
Nein,
ich möchte mal ganz kurz sagen, du kannst sofort anfangen mit deinem komischen Monopoly-Spiel. Aber du gibst mir so mit so einer Scheiße, kommst du um die Ecke, wenn David Schraben hier sitzt.
Pass auf den...
Nein, ist Schikane. Das ist Bloßstellung, schon vorprogrammierte Bloßstellung.
Ich sag dir mal eine Sache.
Aber wenn hier der aus der Rhein-Baden-Werkstatt, der kleine David sitzt, der bis 18 kann und tolle Laubsägearbeiten kriegt, dann fragst du mich sowas nicht.
Aber auch der hat Wissen, was du wahrscheinlich auch nicht hast.
Ja.
Und zwar geht's um Folgendes. Da ist immer noch dieser Chip, den ich da essen musste, der ist immer noch Nachhall. Aber die Challenge kommt auch... Nein, auch noch nicht. So, pass auf. Es geht darum, der David fängt gleich an und es geht darum, ihr müsst Dinge schätzen. Wer näher dran ist, kriegt den Punkt.
Er fängt an, habe ich am
Vorteil. Moment. Der dran ist, kann entscheiden, schätze ich als Erster oder schätze ich als Zweiter. Ne? Also er kann sagen, wenn er dran ist, die Frage ist zu knifflig, weiß ich nicht, schätzt du erstmal zuerst.
Dann gibt man den Ball immer hin
und her. Ja, pass auf. Gewinnen kann man aber nur, wenn man eine Frage schätzt und die als Erster geschätzt hat.
Ah, okay.
Und man kriegt auch zwei Punkte und nicht einen, wenn man als Erstes geantwortet hat.
Und wenn er anfängt und ich als Zweiter richtig liege, kriege ich aber einen Punkt.
Kriegst aber einen Punkt,
genau. Und wenn ich als Erster richtig liege?
Kriegst du zwei Punkte.
Okay, also müsste ich am Ende
zocken. Das Risiko, was er hat, ist natürlich, wenn er abgibt, dass du zwei Punkte kriegst, wenn du trotzdem richtig liegst. Ne? Also müsst ihr jetzt mal gucken. 11 Punkte müsst ihr kriegen, aber wir müssten mit einer 2-Punkte-Frage, um die Sache spannend zu halten, beenden.
Also ja, ich bin gespannt, aber das sind viele Regeln.
Ja, okay, wir fangen einfach mal an. Zu Hause könnt ihr mitschätzen. Ich fange mal einfach an. Welche Hausnummer hat Thomas Phillips? Was schätzt du? Welche Hausnummer
also hat Thomas Phillips? Oder er kann ja auch abgeben, ne?
Genau, oder gibst du ab?
Ich habe eine Nachfrage. Hausnummer meinst du Straßenhausnummer?
Genau.
Oder?
Wie die angegeben ist, wenn man bei Google
46236.
Thomas Phillips angibt und dann steht da eine Adresse und da steht deine Hausnummer.
36.
Okay, Alexander, was sagst du?
Kriegst du nur Punkte, wenn du genau richtig
bist? Nee, wenn du näher dran bist.
Dann ist ja, glaube ich, Gildestraße. Da ist ja von unserer Inge Schmidt-Meyer auch die Wäscherei.
Ja.
Die ist nicht lang.
die ist echt nicht lang, aber ich weiß nicht, ob die da auch schon anfängt, wenn du um die Kurve so fährst und wo dann die Eins, weiß ja auch nicht, ob dann
da. Kann ich dir auch nicht sagen, Alexander.
Ja, Peter. ich sag, es ist 37.
Damit geht David Schraben mit zwei Punkten in Führung, weil es ist die 14.
14?
Ja.
Ja gut, die können da nicht zählen.
Okay, Alex, du fängst jetzt an und hast die Chance, zwei Punkte, das wird jetzt gefilmt.
Wie viel hast du insgesamt?
Ja, ich habe 20 Stück, das wird wohl reichen, bis der 11 Punkte kriegt. Na, das werden nicht alle benutzen. Okay, Alex, du kannst abgeben oder selber anfangen. Wie viele Einwohner hat denn Bottrop-Lehmkuhle?
Einwohner.
Einwohner, alle. Auch Frauen.
Ja, danke.
Also, weil ich jetzt nicht, weil nicht EinwohnerInnen gesagt habe und Doppelpunkt und ein Sternchen noch dran.
Wir hatten irgendwo mal was, wir haben irgendwo mal, hatte ich dann
an. Fängst du an oder fängst du nicht an? Das ist die erste
Frage. Gib mir noch mal kurz Zeit, sonst müssen wir schneiden. Das sind Fragen, da kannst du nicht mal eben rausrotzen.
Ja, deswegen sag einfach, fängst du an oder fängst du nicht an?
Nee, ich gebe die ab.
Du gibst ab.
Ich gebe die ab.
4125.
Okay. Alexander, 4125.
Nenn mich nicht Alexander. Dort hat meine Mutter einmal gesagt, wenn die sauer war.
Ja, los. 5.
Bisschen mehr. 4.100. Was
hast du gesagt? Also das ein mehr. Ja, es sind nur 2.605. David Schraven 4:0. Okay, dann ist der David fängt wieder an. Wie lang in Metern ist die Straße am Lamperfeld? Fängst du an oder gibst du ab?
Nee, das war
nicht. Das weiß ich. Da habe ich letztens noch nachgemessen auf meiner Karte.
Die geht von der Rundstraße los. Das heißt, das sind. Aber wo hört die genau auf? Oben in der Kurve?
Ich glaube, die hört da echt auf in der Kurve, wo Köhler losgeht. Dann kommt da rechts. Ja, aber dann kommt Heideneck. Irgendwann kommt Heideneck. Ich weiß es auch nicht. Aber ich glaube, auf die 10 Meter kommt es dann auch nicht mehr an.
Das sind von da an und da. Ich brauche ungefähr 5 Minuten, 3 Minuten im Rad. Das sind
na?
Pi mal Daumen, ich würde sagen 1,2 Kilometer maximal.
Also 1200 Meter, mehr oder weniger?
Weniger.
Hast du recht, Alex. 900 Meter ist die Straße lang.
Boah, ich hab gedacht, wenn der jetzt sagt 800, dann bin ich wieder so in so einer
900 Meter. Okay, Alex, du fängst an und zwar... Also wie hoch ist die dritte Plattform des Tetraeders? Wie hoch? Also nur Tetraeder-Sockel, ne, nicht Meeresspiegel, sondern Sockel bis zur dritten Plattform. Wie hoch ist die? Ja, gib sie ab. Guck mal näher zum Mikro, denn die Leute wollen dich auch ein bisschen stöhnen hören.
Okay, warte.
Oh. Ja, los. Eine Stufe. Wie viele Stufen?
Boah, das sind so Fragen, die sind.
Warte mal. Ja, na, ist ja auch geschätzt, heißt auch geschätzt und nicht gewusst wie. Jetzt kommen 5, gibst du ab oder schätzt du selber?
15 Meter.
15 Meter? Mhm. Die dritte Plattform.
Ich würde sagen, über 20.
Es sind 38 Meter, damit geht David Schraven 5:1.
Ich hätte 40 gesagt.
Führung. Aber
krass ist das hoch, ey.
Dann darf
der. Ich bin enttäuscht, ne? Ich habe versucht, mich an dem roten Pferd zu orientieren.
Okay,
ich hab da kleine,
jetzt kommt eine geile Frage. Also Bottrop hat circa, also ein bisschen mehr als 117.000 Einwohner. Wie viel Einwohner, glaubt ihr, hatte Bottrop 1900?
Das ist auch eine von den Fragen, die ich schon mal wusste.
Das weiß man doch.
Da steht ja 5-1, ne?
Ja, 5-1, genau. Da ist so eine Frage, die gibt man auch mal gerne ab, weil man überhaupt keinen Anhaltspunkt hat.
Wer ist denn überhaupt Anfänger?
Du.
Ach, ich fange an. Ach so, ich habe gedacht, du fängst an.
Nee,
das sind, also ich würde sagen, als das Stadt wurde, da waren das um die, da war das noch keine Stadt. Sagen wir 45.000.
45.000, Alex.
Ah, weniger, 35.000, sag 35.000.
35.000.
Ja. Yes. Alex. Ich glaube, ein bisschen mehr.
Ja, 35.001?
Ja, genau, da hätte ich es gesagt.
Okay, dann geht der David Schraven 7:1 in Führung, weil es waren insgesamt nur 24.847 Einwohner.
Scheiße.
Boah, es wird eng, 7:1.
Packung des Todes hier.
Okay.
Du bist dann wieder FC Schalke.
Okay. Passt auf. Du fängst an, Alex.
Ja, danke.
Zweirad-Center Rück, 150 Jahre Erfahrung, 1250 Quadratmeter Ausstellungsfläche und wie viele Mitarbeiter? Wie viele Leute arbeiten bei Zweirad-Center Rück?
Also du meinst im Verkauf und Werkstatt
Marco Döbel.
Der zählt aber als eine Person, weil der Maloch, der für drei.
Ja, genau. Was glaubst du? Möchtest du anfangen oder
so? Hast du den Döbel dafür angeschrieben?
Nein, das steht im Netz auf der Seite von denen.
Ich sage. Ich sag 14 Mitarbeiter.
Ich sag 20.
Es sind 25 Alter! Mitarbeiter. 8 zu 1. Ja, das ist
ein riesig erfolgreiches Ding.
Ja.
Pah, ist das spitter.
Okay, komm, jetzt machen wir mal.
Jetzt mal ernst.
Jetzt mach ernst. So, passt auf. Jetzt Veranstaltung im Egidi-Grill. Kein Problem. Platz für Platz für wie viele Personen gibt es da maximal? Also für wie viele Personen kann man maximal da eine Feier ausrichten? Im Egidi-Grill.
Im Egidi-Grill?
Willst du
man da überhaupt was machen kann, wusste ich nicht.
Also Janni, der kann da richtig. Was, willst du anfangen? Oder
ach, der ist unten. Der ist an der Kreuzung. Der
ja, genau.
Ich gebe den Tipp: Egidi-Straße.
Ja, ja, nee, Egidi-Straße unten an der Kreuzung, Schützenstraße ist der, ne?
Genau. 8 zu 1 hast du. Du kannst es auch locker angehen lassen, wenn du willst, ne?
Aber ich wüsste nicht, dass der hinten noch einen Veranstaltungssaal hat.
Ja, vielleicht hat er ja auch keinen.
Ja, du bist dran.
Du fängst an. Wie viele Leute passen da rein? Näher ran, Alex, zum Mikro.
Was steht da? Wie viel steht da?
8 zu 1.
Okay, also ist noch kein Matchball für Schraben. 45.
45?
Naja, 25.
Es sind 70 und damit geht boah. Alex Teichert verkürzt da auf 3 zu 8.
Das hätte ich nicht gedacht.
Der hat ja hinten noch so, der hat ja hinten noch so wirklich so ein Separé, sag ich mal, mit den ganzen Tischen.
Jo.
Aber 70 hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe da echt arge Probleme gerade mit dem Schätze, wie ich merke.
Gut, dass ich nicht als Zahl der Woche genommen habe. Du fängst an, Alex, ne?
Ja.
Wie viele Stellplätze hat das neue Parkhaus des Knappschaftskrankenhauses?
Ich habe die Scheiße nicht gelesen, weil es mich nicht interessiert hat.
Willst du anfangen oder willst du abgeben?
Das ist ein neues Parkhaus. Weißt du das,
David? Nein.
Geschätzt.
Was steht da? 8, ne? 8 hat er, ne?
Ja, 8 zu 3.
Komm, dann fange ich an. Ich muss ja riskieren. Boah, und dann... Oder doch nicht?
Mach doch jetzt einfach. Wenn du jetzt eine Zahl sagst, dann ist es deine. Dann bist du die...
Wie viele Ebenen hat das denn? Scheiße, hätte ich die Scheiße gelesen, aber sowas interessiert mich nicht.
Deswegen habe ich es auch nicht als Zahl der Woche
wenn
genommen.
Wenn ich den abgebe, dann kann er 2 Punkte holen, ne?
Ja.
Ja, dann sage ich... 400.
400.
Ah, das ist nun gut. Dann sage ich 100.
Dann ist der David Schraven näher. Nein, der hat 175 und der Alex. Es sind 275 Stellplätze. Der Alex hat 400 gesagt. Dann ist der Alex näher dran.
Ja, mit 105,
ist
Alex.
Dann ist der Alex näher dran.
Wie viel sind das?
275.
275.
Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht.
5 zu 8.
Weißt du, woran ich mich habe versucht zu orientieren? Kennst du, wenn du am Zentro fährst und dann immer noch steht, wie viele Plätze noch frei sind? Und dann steht immer so 800, 900. Dann fährst du rein und dann ist noch total viel frei.
Also aber 275 Stellplätze hat das neue Parkhaus. Okay, David fängt wieder an.
Was steht jetzt? 8 zu 5?
Ja, oh, du
ich
kommst
bin da.
Wie viele Baustellen sind laut WAZ zurzeit in Bottrop gelistet? Wie viele Baustellen? Also, da könnte auch mal eine große vierstellige Zahl kommen.
Interessant wäre, wie viele sind fertig geworden? ich weiß nicht, also so 25?
Mehr.
Was heißt denn Baustellen? Baustellen, Straßenbaustellen.
Ja, von Straßenbaustellen.
Ja, genau. Ja, 25, so viel sind das nicht.
26.
Das sind lange.
26, es sind nur 60.
Was?
60 gelistete Baustellen.
Bestimmt jede Kackbaustelle zählt dazu, ne?
Ja, 6 zu 8. Boah. Also 8 zu 6 immer noch für den David.
Boah.
Okay, Alex, es gibt 4 blaue Eier.
Ja,
wie hoch sind denn diese Faultürme?
Höhe ist meine Spezialität.
Was rote Pferd, 28 Meter. So, wie hoch sind die Faultürme?
Ich fahre da immer nur echt vorbei, wenn ich über diese verkackte Dreckstraße in der Wellheimer Mark fahre, wo meine Achse jedes Mal durchbricht. Und ich kann es aus der Distanz echt mega schwer einschätzen, weil die wahrscheinlich höher sind, als ich jetzt sagen würde. Deswegen gebe ich den Ball ab an David Schraven.
Okay.
Ich würde sagen so 25 Meter.
Ich glaube, die sind höher.
Was sagst du denn?
Ja, wenn du sagst 25, dann sag ich 80. Nein, dann sag ich 26.
Es sind 54 Meter.
Nein.
Alexander kommt auf 7 zu 8 ran.
Uiuiui. Ist das jetzt Lorbeer? Also schmeißt du mir hier so ein Steak
hin? Okay, jetzt geht's aber richtig los hier, ne? Okay. Wie lang, David, ist die Start- und Landebahn bei Schwarze Heide?
Oh, mindestens eine Viertelmeile, so viel wissen wir.
Also, ja, gut kombiniert. Da
kommt noch ein bisschen hinten dran, sagen wir.
In Metern.
Ein Kilometer.
Ein Kilometer. Alex.
Darf ich nochmal? Eine Viertelmeile habe ich mich vertan. Eine Viertelmeile sind nur 400 Meter, ne?
Eine Viertelmeile sind 400 Meter, ja.
Ja, habe ich mich vertan. Dann würde ich sagen 800 Meter.
800 Meter, okay. Hm. Was sagst du, Alex? Mehr oder weniger als 800 Meter?
Boah, ich war das letzte Mal da, war ich glaube ich 12 und habe da was gegessen und da waren eine Million Fliegen auf dem Tisch. Da kann ich mich noch dran erinnern.
Ja, das heißt, jetzt für diese Frage zwar keine Relevanz, aber generell schöne Geschichte.
Ich sag 801.
Und damit gleichst du aus. Oh, die Landebahn ist 1500 Meter lang. 8 boah, zu 8. So lang. Boah, was für ein Comeback.
Also die ist länger als der Lamper fällt.
Ja, das ist richtig, richtig krass. Also ihr habt bis jetzt richtig gut abgeliefert. 8 zu 8, es wird spannend.
Ja, das Spannende wird, ob deine Fragen bis zum Ende reichen.
Das wird reichen. Okay, pass auf, kommen wir mal wieder zu einer Hausnummerfrage. Jeder kennt Möbelbeihoff, aber welche Hausnummer hat denn Möbelbeihoff?
Ah, die Gladbecker ist gefährlich. Die ist richtig lang.
Warte.
Das ist ziemlich die Mitte.
Fängst du an, ne, Alex?
Ich fange an, ja.
Geschätzt wie, Alex, geschätzt wie. Pfiffiges Wortspiel.
Die ist genauso scheiße wie die
Horsterstraße.
Lindtorstraße.
Auch bescheuert.
Das ist auch so, da weißt du auch nicht, wo fängt die genau an
und so. Ja. Welche Hausnummer hat denn Möbelbeihoff? Ein Sponsor von uns, Alex. Du fährst da jeden Tag dran vorbei, gefühlt.
Ich fange. 8-8 steht da, ne?
Ja, ja.
Ne, ich gebe die ab. Ich glaube, der verzockt sich. Okay. Ich habe eine Vermutung, aber wenn der sich voll verzockt, dann bin ich näher dran.
Ungefähr die Hälfte. Das sind aber lange Grundstücke. Deswegen würde ich sagen, 200.
200.
Boah, das ist eine gute Zahl,
Alex, damit, Alter. Oder weniger?
Ich glaube, das ist ein bisschen weniger. 199.
Jetzt sind 130. Oh, Alex, 9 zu 8. Und damit hast du jetzt...
Aber ich hätte auch um die 170, 180 gedacht.
Jetzt fängt der David an. Mhm. Uiuiuiui, das ist ja David, richtig.
David, denk mal, wenn du verlierst, gehen 10 Euro
genau
ans Tierheim in Bottrop.
Mhm. Okay.
Und wenn ich verliere, nix. Nein.
Wie viele Mitarbeiter hat das Bürgerbüro Bottrop laut bottrop.de Amtsleiter, Sachgebietsleiter, Abteilungsleiter und die ganzen Arbeiter, die im Bürgerbüro Bottrop arbeiten?
Also Angestellte oder die Leute, die arbeiten?
Einer arbeitet da. Nein. Wie viel arbeiten im Bürgerbüro Bottrop?
Nein, ich würde sagen so 16 Leute.
16, du fängst an. Gut. Alex.
Was steht da? 9 zu 8?
Ja.
Mit sind mehr. 17.
Es sind auf den Kopf 15 und damit ist die nächste Frage. Boah, Alex, du hast jetzt den Vorteil, weil du aussuchen kannst, dass du anfängst. Du musst anfangen. Es ist ein. Ja, gut, aber wenn du.
Also, so spannend hat man halt lange nicht.
Also, wenn du jetzt. Wenn der David jetzt richtig hat, dann ändert sich nichts, weil der David muss ja eine 2-Punkte-Frage haben. Okay. Ja,
außer ich gebe ab und ich bin näher dran, dann steht es genau.
Okay. Wann wurde, Alex, das älteste Zechenhaus auf der Prosperstraße in Bottrop etwa gebaut?
Was heute noch steht.
Ja, ich glaube, das steht noch.
Pass auf, kurz für mich zum Verständnis. Wenn ich die Frage abgebe.
Dann und er die richtig hat, gewinnt er.
Ja, wenn ich dann richtig bin,
dann geht es nichts.
Dann passiert nichts. Deswegen gebe ich die trotzdem echt ab, das ist sicherer für mich.
Okay, weil du die Frage nicht so ganz einschätzen
0,0
kannst.
0,0 einschätzen.
Okay.
Ich kenne sogar die Häuser, das ist eine kleine Restsiedlung, die übergeblieben ist. Die kennt ihr bestimmt auch. Die haben unten drunter diese Feldsteine, dann sind die oben drüber aufgebaut. Zwei von den Häusern sind sogar, glaube ich, komplett neu im Originalzustand. Die sind eine...
Ja, kennst du auch noch die Leute, die da wohnen, oder was?
Noch nicht, nein, aber ich habe... Ich schreibe gerade ein Buch drüber.
Aber siehst du, warum ich die abgegeben habe? Weil ich hätte jetzt, egal was ich gesagt hätte, der hätte sich kaputt gelacht und hätte sofort gesagt, mehr oder weniger.
Okay, nein, ich schreibe gerade ein Buch drüber, über die alten Häuser von Bottrop. Und da bin ich dabei, die Leute zu besuchen, die in den alten Häusern wohnen, klingeln an und sagst, soll mal bitte erzählen. Aber da war ich noch nicht.
Okay,
und jetzt das Problem. Ich habe natürlich das Jahr vergessen. Das war, ich weiß nicht, 1870, würde ich sagen.
1870.
Ja, vielleicht ein bisschen früher. 1865, sage ich.
1865. Würdest du sagen davor oder danach?
Also.
1861 oder 1859?
Hä? Er hat 65 gesagt.
Er hat 60 hast du gesagt?
65.
65. Dann 64 oder 66.
Ich sag 1800. Ich sag mehr. Also ich sag 66.
Es ist 1875 und damit haben Scheiße. Wir ein 10 zu 10.
Aber ich schwöre dir was, ich sage euch jetzt was, jetzt wenn ich angefangen hätte, ich hätte gesagt 1910, der hätte sich kaputt gelacht.
Jetzt muss und David, gesagt, jetzt, also egal was jetzt ist, es wird jetzt einen Gewinner geben.
Ja, korrekt.
Nein, nein, gibt's nicht. Es gibt keinen Gewinner, nicht unbedingt. Wenn der zweite richtig liegt, es stimmt, es wird keinen Gewinner Warum? Geben.
10 zu 10.
Ja, 10 zu 10, ja, aber der erste könnt jetzt nur noch gewinnen, indem er einen gewinnt, indem er anfangt.
Ja, dann gibt der dem. Ja, okay.
Okay. Obwohl, doch.
Ist ja egal, ob 11 oder 12
Punkte. So, wie viele Quadratmeter Verkaufsfläche hat das Einrichtungshaus Ostermann? Boah. Alex. Ah, nee, du fängst an.
Ich fange an. 25.000 Quadratmeter.
25.000?
Nein.
Sag du mal, musst nicht, du kannst auch abgeben, ne?
Ich kann auch nochmal raten. Ich kann auch sagen, warte mal. 5 mal 2, 10.000 Quadratmeter.
Alex, mehr als 10.000 oder weniger?
Und jetzt war 25.000 richtig.
Nee, weiß ich mir in den Arsch.
Was erzählt?
Das ist mehr. 10.000 und ein Quadratmeter.
Es sind 35.000 Quadratmeter. Das heißt kein Ergebnis. Weiter geht's. Ihr müsst. Nein, du hast ja als Zweiter gewonnen. Das war nur eine Ein-Punkte-Frage. Du musst mit einer Zwei-Punkte-Frage gewinnen. So, Alex.
Hey, warum muss ich mit einer Zwei-Punkte-Frage gewinnen?
Das ist die Regel.
Ach so.
Habe ich ja gesagt. Seit wann gibt es die Wäscherei Meier in Bottrop, Alex?
Ja, das heißt, ich muss ja jetzt anfangen.
Ja, du musst jetzt
was sagen. Nee, musst du nicht, hast du gerade bei den Zechenhäusern
ja, auch. Ja, toll, dann gebe ich ab, der kann ja nicht gewinnen, kann er nur gewinnen.
Ja, aber da hast du das verhindert damals, als, dass der gewinnt, gewonnen hat, gewonnen hätte.
Die Wäscherei Meier?
Hm, seit wann?
Seit 92.
Seit 92.
Sag ich älter, 91.
Und damit gewinnt der Podcast, weil 1995 ist die Wäscherei Meier geworden. Boah. Und Gratulation, eine fantastische Darbietung von dir, Alex. Und auch David.
Hammer
spannend. Und ich muss euch sagen, ich habe es in meinem Kopf durchgespielt und habe ein spannendes Finale mir erhofft. Und es ist passiert.
Ja.
Richtig, richtig gut. Ich hatte noch ein paar Fragen. Wie alt ist André Brune?
Ehrlich jetzt?
Ja, das waren so die Verzweiflungsfragen. In welchem Jahr wurde das Jugendhotel in der Boy eingeweiht? Und so weiter. Die brauchten, wie viel Attraktion hat der Moviepark? Aber ihr habt das super gemacht. Also eigentlich habt ihr beide gewonnen. Und weil er so spannend war, schmeißen wir auch nochmal 10er rein, Alex.
Würde ich sagen. Ich sag mal, am Ende des Tages hätte David Schramm wahrscheinlich eh einen 10er. Aber das macht ja trotzdem Spaß. 10 Euro also ins Botschwein von unserem Gast David Schramm. Immer noch fürs Tierheim. Und wir hauen auch noch einen 10er rein.
Weil du hast es echt gut vorbereitet. Und das war... Wie viel Bottrop bist du?
Yes.
Geschätzt wie? So, sehr gut. Boah, das war echt, ich habe immer noch feuchte Hände. Das
ich habe auch Seitenstechen.
Seitenstechen hast du auch.
Aber um jetzt mal so ein bisschen runterzukommen, fangen wir wieder an mit seriösem Talk. Dafür sind wir bekannt. David, du recherchierst Themen, die sind sehr pikant. Die sind
wie der Chip letzte Mal.
Die können zum Beispiel sehr, sehr sensibel. Gab es auch mal eine Sache, die du veröffentlicht hast, bei der du falsch lagst?
Ja, sicher.
Echt? Wie fühlt man sich? Also jetzt mal ohne Scheiß, da fühlt man sich doch wie der letzte Hump, oder?
Nö, also ich meine, das Gute ist ja, ein Journalist ist kein Atomkraftwerk. Ne?
Ja.
Wenn ich ein Atomkraftwerk wäre, wäre doof, dann würde es bumm machen. Ne?
Ja. Aber
wenn ich halt einen Fehler mache, dann korrigiere ich den, dann schreibe ich halt, ne, habe ich einen Fehler gemacht, war doof, oder erkläre, warum ich einen Fehler gemacht habe. Oder ne, das ist, ich finde, das gehört zur Transparenz und zum Beruf dazu. Ne? Bloß das Fehler machen und das Umgehen mit den Fehlern darf nicht dazu führen, dass man halt so viel Angst kriegt, dass man nicht mehr sich der Veröffentlichung stellt. Ne? Nur dadurch, dass ich halt zu meinen Fehlern stehe und sage, hör mal, ich mache Fehler, das ist normal, jeder macht Fehler. Du bist
ein
Mensch,
genau.
Ich bin ein Mensch, bin kein Automat. Ist das, wenn ich sage, ich habe keinen Fehler, ist das auch kein Fehler.
Ja.
Wobei ich sagen muss, auch mit den ganzen Atomkraftwerken, das könnte ich revidieren, weil die Stiftung Warentest hat ja jetzt vor kurzem Atombomben auch getestet und nur 2 haben mit gut abgeschnitten. Ja. Nee, aber mal ganz kurz, um auf das Thema zurückzukehren. Du kriegst ja Informationen zugespielt oder recherchierst selber. Wie passiert denn so ein Fehler? Also, wie passiert, du veröffentlicht was veröffentlichst was und auf einmal kommt raus, das stimmte nicht. Wo ist da der Fehler in der Matrix? Hast du falsch recherchiert? Wurdest du veräppelt? Wurdest du vielleicht im Vorfeld enttarnt und die haben dich auf eine falsche Fährte gelockt? Oder?
Nee, also in der Regel ist das so. Erstmal, das ist halt, finde ich, in meinem Job, den ich mache, wenn ich als recherchierender Journalist unterwegs bin, ich arbeite nicht mit Hörensagen. Also ich mache nichts, wo ich einer sagt mir was. Das ist nett, einer sagt mir was, höre ich zu, finde ich in Ordnung. Ich rede auch gerne, quatsch gerne. Aber
muss in die Tiefe gehen dann.
Aber ich brauche Papiere, ich brauche Unterlagen, ich brauche Dokumente. Fakten. Und dann musst du die Dokumente überprüfbar halten. Ist das so oder ist das nicht so? Und wenn du halt Dokumente kriegst, kann ja in den Dokumenten auch ein Fehler sein, kann falsche Informationen sein, muss ich das auch überprüfen.
Okay.
Und das führt dazu, dass du halt in der Regel das hast. Aber wenn du dir zu sicher bist, wenn du denkst, ach, das ist schon geprüft, ach, das habe ich schon geprüft, ach, das war doch so, dann machst du einen Fehler, dann hast du auch ein Problem. Nehmen wir mal hier die Nummer mit den 50 Millionen Wertgutachten vom Hansa-Zentrum. Ich habe das geschrieben, ich habe das abgeschickt und dann habe ich gedacht, ich Idiot, ich habe das geschrieben, weil ich das gedacht habe, aber ich habe nicht mehr in der Unterlage, als ich das abgeschickt habe, nachgeguckt. Ich habe das gelesen, ich habe mir das gemerkt und ich habe gedacht, das war so. Da habe ich gedacht, war das wirklich so? Dann gehe ich halt nachher zu den Unterlagen, gucke so und Gott sei Dank stand da 54 Millionen Schwein
gehabt. Boah, hast du Glück gehabt,
ja. Aber ich habe halt, das gemerkt, aber nicht überprüft.
Die Informationen, die du dir zutragen lässt, also du sagst,
das ist ein Fehler.
Also, machst dann so eine Fake-E-Mail-Adresse, so hier schokobananen@hotmail.com, schicken sie da hin? Oder die müssen, die schicken die halt ja nicht per WhatsApp einfach.
Doch, auch. Aber das Ding ist, das ganze Business funktioniert nicht so. Sondern das Erste ist, wie soll ich sagen, da kommt keiner zu dir und gibt dir Informationen. Das ist einfach ein falsches Annehmen. Es ist nicht so, dass irgendeiner sagt, ach, ich hab was, ich muss das loskriegen. Mhm. Das funktioniert andersrum. Ich schaffe Möglichkeiten, dass Leute, aus deren Umfeld ich Sachen erfahren will, dass die wissen, wo sie hingehen müssen. Ich erkläre den Leuten, die nicht wissen, dass sie was sagen wollen, dass sie mir erzählen
müssen. Dann bin ich doch wieder bei dem Maulwurf, ganz am Anfang unseres Gesprächs.
Das ist kein Maulwurf, sondern das, was ich mache, wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Stadt umgehe, ne, wenn ich jetzt sage, ich möchte das wissen, fange ich an. Aber ich schaffe in dem, wie ich damit arbeite, gerade jetzt, gerade wo wir hier sprechen, hört da draußen einer zu, der weiß vielleicht, wie die Baugewerke verteilt worden sind im Hansa-Zentrum. Der weiß vielleicht, wie sehen denn die Baupläne aus? Da ist vielleicht einer, der weiß, wie das im Rechnungsprüfungsamt aussieht, welche Sachen geprüft werden, welche nicht. Ich schaffe damit Möglichkeiten, dass Leute zu mir kommen und sagen, hör mal, ich kann dir die Frage beantworten. Der Trick dabei ist folgender. Ich sage den Leuten, ihr könnt mir helfen. Ich erlaube Leuten, mir zu helfen. Und bei dem mir helfen geht es nicht um mir helfen als Mensch, sondern ich kann damit eine Geschichte zusammenschreiben, die unserer Gemeinschaft hilft. Wo wir nachher alle ein bisschen cleverer sind, ein bisschen mehr wissen, ein bisschen mehr falsche Sachen verhindern können und ein bisschen mehr gute Sachen aufbauen können.
Also
dass ich dabei Fehler mache, ist normal.
Also kann man sich schon darauf verlassen, dass die Journalisten, die auch so wie du unterwegs sind, dass die keine Fake News, sondern, also dass du jetzt, es gibt ja jetzt Fake News ohne Ende, irgendwo in den Social Medias.
Hauptsache Klicks.
Hauptsache vermeintliche Schlagzeilen, reißerisches. Kann man sich davor irgendwie beschützen, dass man sagt, es gibt da eine Möglichkeit, Fake News zu erkennen?
Ja, klar, das ist aber ein ganz anderes Thema. Fake News zu erkennen und sowas, das ist halt, da geht es um Quellenkunde. Und das ist halt eine Sache, das ist Medienkompetenz, Nachrichtenkompetenz.
Also wahrscheinlich auch
zu sehr in die Tiefe gehen. Dafür bieten wir unfassbar viele Kurse an. Wir haben eine eigene, also jetzt mit Korrektiv, eine Web-Universität, auch eine Web-Schule aufgebaut. Da haben wir mittlerweile 60.000 Leute, die da eingeschrieben sind, die da unterrichten. Das ist halt eine Aufgabe. Wir unterrichten, ich weiß nicht, wie viele Schulen. Wir haben jetzt bestimmt 5.000, 6.000 Schulen unterrichtet. Wir hatten jetzt verwerfe ich Sachen durcheinander. Wir haben 8.000 Leute gehabt, die in den Workshops dabei waren, in Präsenzworkshops.
Wo finden die statt, diese Workshops?
In ganz Deutschland, in allen möglichen Städten, in unterschiedlichen Schulen. Wir hatten jetzt einen Schulkongress, den haben wir online gemacht, das war die andere Zahl. Da hatten wir alleine 2000 Teilnehmer aus verschiedenen Schulklassen, die sich da zusammengeschaltet haben. Das ist Medienkompetenz, das ist aber was anderes. Und bei diesen recherchierenden Sachen, wenn du halt Rechercheure hast, davon gibt es nicht so viele, da kannst du dich sehr gut drauf verlassen, weil das ist deren Lebensinhalt, das ist deren Job. Wenn die da Scheiße bauen, wenn die halt eine Quelle verbrennen, dann ist der Job vorbei. Alles das ist klar. So ähnlich wie wenn du einen Fehler machen, ist normal. Dass du mal, weiß ich nicht, mal was schreibst, was falsch verstanden hast, ist okay, korrigierst du. Das ist kein Problem. Das schreibst du auf, habe ich mich vertan, du musst vielleicht eine Strafe zahlen oder sowas, aber du kannst du korrigieren. Wenn du eine Quelle verbrennst, dann ist der Job für dich vorbei. Dann ist der nächste Job, den du machst, weiß ich nicht, hier bei den Flinktypen da mitfahren mit dem Fahrrad. Ne? Mhm. Aber mehr ist da nicht.
Okay. Oder? Also, wenn du da was raushaust, dann ist es definitiv so, du hast recherchiert, du hast dich erkundigt, hast vielleicht mal vergessen, nach einer Zahl nochmal zu gucken, aber generell sind deine Recherchen.
Dann vertut er sich nur um 30 Millionen.
Nein, aber deine Recherchen und deine Newsletter, wenn du die raus, die schickst du besonnen raus. Und bist auch davon überzeugt, dass das alles so den
nach Tatsachen bestem Wissen und Gewissen. Genau. Und wenn ich halt einen Fehler mache, dann wird er korrigieren.
Ne? Okay.
Ich habe noch zwei Fragen, die mir wirklich wichtig sind. Und bevor wir dann
unter den Nägeln brennen sozusagen. Unter den Nägeln
aber ich habe noch was für dich erzählen will.
Gerne.
Weil ganz am Anfang habt ihr erzählt, wie ist das mit der Stadtverwaltung, ne, ob man da fein hat oder nicht. Das finde ich ganz interessant. Also dadurch, dass ich jetzt die Sachen geschrieben habe, dass du halt viele Menschen in der Stadtverwaltung, denen dann auf den Nerven geht. Die sagen, wir möchten sauber arbeiten. Wir möchten nicht dreckig arbeiten. Wir möchten nicht unter Druck gesetzt werden, damit wir halt Dinge machen, die wir nicht in Ordnung finden. Das sind ehrliche Leute. Da sind eine Menge sehr, sehr ehrliche Leute, die denen das stinkt, dass die so angegangen werden.
Ja.
Und jetzt gibt es auf der anderen Seite Leute, die versuchen halt die Sachen, die ich schreibe, zu verunglimpfen und zu sagen, das ist ein Lügner, das ist ein Verbrecher, der erzählt nur Märchen, ja. Der erzählt Scheiß, guck dir das doch mal genau
an. Um sich zu schützen.
Ja, aber das Harte dabei ist, ich arbeite ja mit offenen Karten. Du kannst die Scheiße nachlesen. Du kannst die Quellen, die ich habe, die schreibe ich rein in 98% der Fälle. Ich sag die genauen Zahlen, wo sie das herkriegen können, das ist nachprüfbar.
Ja.
Und die Leute, die merken jetzt gerade.
Den geht der Arsch auf Grundeis.
Ich habe dir in den letzten zwei Wochen mitgekriegt. Mit einmal fliegen mir hier die Türen auf. Ich kriege Informationen. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, was ist denn da los? Das ist, also ich habe gerade erzählt, du stehst vor der Wand,
guckst links, rechts,
da ist die Tür. Mit einmal bist du durch. Ne? Und dann siehst du das auf der anderen Seite. Und im Moment ist mein Problem, ich überlege, wie ich das alles halt verarbeiten kann. Mhm. Wie kann man daraus das so formen, so zusammenbauen, dass wir dann alle überhaupt nach und nach konsumieren können,
weiß,
dass
was
wir
das
verstehen können.
Du hast so viele Informationen, wo du sagst, ich könnte die jetzt nach und nach rausrotzen, das hätte aber nicht die Qualität und vor allem, das ist eine absolute Reizüberflutung für die Leute. Das heißt aber hinten raus, dass wir in Bottrop
wirklich auf dem Minianerfriedhof
leben. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass in den nächsten Wochen vom David Schraven im Newsletter einige Bomben hochgehen werden. Umso mehr ein Grund, das Ding noch mal zu abonnieren. Zwei Fragen noch.
Du hast doch gerade. Okay.
Die erste ist die, ich fand es interessant mit deiner Idee, dass du gesagt hast, die Gelder, nee, es ist kein Geld da. Doch, es ist Geld da. Normalerweise muss man das Hansa-Zentrum in deinen Augen abreißen, ein paar Studentenwohnungen machen, weil wenn du eine Studentenstadt schaffst, hast du automatisch auch mehr Ausgehkultur. Ne? Leute, die hier irgendwie abends mal sitzen, was trinken oder irgendwo was einkaufen, alles schön und gut. Es war schön, als wir dich gestern präsent gemacht haben als Gast, dass auch Leute geschrieben haben, ein Mann mit grandiosen Ideen, der aber viel zu wenig Gehör von der Stadt bekommt, war unter anderem ein Kommentar. Würdest du das unterschreiben? Würdest du sagen, wenn man mal wirklich jemandem zuhören würde oder Vertrauen schenken würde oder wenigstens die Möglichkeit geben würde, ein Konzept zu entwickeln, der halt nicht ganz oben steht und Kontakte hat, dass wir mit in Bottrop viel mehr bewegen könnten, als wir es tun gerade aktuell?
Ich glaube schon, weil du hast, das ist jetzt wieder der Demokratieansatz. Ne? Ich bin halt echt ein großer Verfechter von Demokratie. Und Demokratie heißt eben Wechsel. Mhm. Demokratie heißt Strukturen hinterfragen, auflösen, neu bauen. Das ist halt nie fertig. Und Demokratie macht halt Frustration, weil es halt nie fertig wird. Weil man immer wieder neue Sachen findet, die neu diskutiert werden müssen. Und in Bottrop hat halt diese Art der Demokratie halt über Jahrzehnte nicht so stattgefunden. Du hast halt hier ein paar Betonliegen gehabt. Die haben halt dafür gesorgt, dass hier über Jahrzehnte Sachen passiert sind. Teilweise gut, teilweise schlecht, aber passiert sind, aber ohne, dass hier eine lebendige Diskussionskultur geschaffen worden ist, über wie wir weiterkommen, wie können wir den nächsten Schritt machen. Und das siehst du im Moment hier in der Innenstadt. Ja. So sieht das aus, wenn du 70 Jahre lang so was machst. Ab. Und jetzt zu deiner Uni-Geschichte. Ne? Für mich ist das total unverständlich, warum man so eine Uni nicht mitten in eine Stadt packt. Da hast du
mit
die
Menschen. Campus bei und all so was, ne? Das ist direkt beim Bule hier mehr.
Und das ist, und das, wenn da was anderes wäre, was verdrängt, da ist nichts.
Da haben wir ja mit denen gequatscht, deswegen haben die unter anderem ja diesen Prosper Kolleg e.V., diesen Verein, dieses kleine Vereinslokal, damit die wenigstens ein bisschen Präsenz haben, weil Burger King ist ja schon 100 Meter weg und das ist schon zu weit.
Aber dann ist schon wieder nur so, hier, gib dem Affen ein bisschen Zucker, damit er die Fresse hält.
Nein, das haben die ja von sich selber gemacht.
Ne? Ja, weil sie nichts anderes hätten.
Ja, die haben gute Leute,
die
aber,
haben
was
versucht,
du,
die haben
ja,
versucht,
aber was du brauchst, ist halt ein Hochschulzentrum, ja, wo du halt sagst, die Leute von den weiterführenden Schulen, die können da hinkommen. Ne? Du hast da Lehrveranstaltungen, also dat, die Ideen sind alle da und das muss mal aufgeschrieben werden.
Aber jetzt,
und dann muss das einfach politisch durchgesetzt werden.
Für mich ist die Sache nur so komisch, dass wenn man jetzt sich Bottrop anguckt und man arbeitet hier in der Politik, um eine beliebte Stadt hinzukriegen und man guckt sich Bottrop an, dann kann man doch nicht davon reden, dass da jemand Erfolg hatte. Also muss man doch. Also wenn ich mir jetzt 13 Mal an einer Herdplatte die Hand verbrenne, dann bin ich schon ein totaler Dämlack, weil ich das 13 Mal gemacht habe. Da muss man doch Alternativmöglichkeiten suchen. Da muss man, und nicht nur dieses typische, ja, die Straße ist im Arsch, ich mache mal ein bisschen Teer drüber, damit das wieder glatt ist für ein Jahr und dann gereist es wieder auf, sondern dieses Grundlegende. Und du sagst jetzt gerade, eigentlich war meine Vorstellung, ist zu wenig Geld da. Wenn das Geld da ist, braucht man doch eigentlich nur eins, das ist Mut.
Ja, und vor allen Dingen ein bisschen Managementfähigkeiten. Also was du halt auch ein Problem hast, ne, Schulen. Schulen sind halt in Bottrop nicht besonders gut ausgerüstet. Jetzt habe ich fahre viel Zug. Ne? Mein Problem ist, ich fahre viel Zug. Und wenn ich viel Zug fahre und ich habe halt
so Hobbys,
ich lese halt Haushalte gerne. Mhm. Das ist halt so eine Art Hobby. Andere machen andere Sachen gerne, ich lese halt gerne städtische Haushalte. Dann liest du das und dann siehst du, ach guck mal, die haben aus dem Programm Gute Schule, was von 2016 bis 2020 lief, haben die Mittel weitergetragen nach 2021. 1 Million Euro. Das sind Renovierungsgelder. Das Programm ist schon 2020 zu Ende gewesen. Die haben dann aber immer noch 2021 auf dem Konto rumliegen. Die geben da 2021 immer noch nie aus.
Ja, das ist
für mich geben die dann 2022 vielleicht aus.
Warum geben die es nicht aus?
Ja, weil die das nicht geschissen kriegen. Weil du musst doch, wenn du was ausgeben willst, musst du dich drum kümmern. Du musst da planen, du musst die Ausschreibung machen, du musst dich kümmern, du musst dieses machen, jenes machen. Das ist Aufriss. Aber da hast du 5 Jahre Zeit. Mhm. In den 5 Jahren kriegst du das nicht geschissen. Und schiebst das weiter.
Aber wir haben jetzt 20 neue Auszubildende, da können die ja mal dran.
Ja. Vielleicht. Bis die wieder, bis sie richtig ausgebildet wurden, dann machen sie nämlich wieder gar nichts.
Oder der zweite Ding ist ja, ne, das kann ja auch sein, dass der Bedarf ja gar nicht da war.
Ja, aber wenn man das sich so anguckt, ist der Bedarf ja auf jeden Fall am
Start. Ja, aber wenn der Bedarf nicht da war, wenn die das von Anfang an gar nicht hätten ausgeben können, das ist halt die Gegenthese davon, ne? Sondern die haben einfach mal gesagt, ach, da wird Geld verteilt, wir sagen hier und dann gucken wir mal, was passiert. Was passiert denn, wenn du zu viel Tata auf dem Konto hast?
Das ist schlecht, also Geld verliert natürlich an Wert irgendwann.
Du kriegst Ideen. Du kriegst mit einmal Ideen, wie ist das denn, wenn wir jetzt die Rechnung einfach mal ein bisschen höher schreiben? Was ist denn, wenn wir anfangen mal eine zweite Rechnung zu machen? Was ist denn, mit einmal Kohle, wo keiner fragt, wo dann mit einmal, ja, wie du gerade sagst, ne?
Einfach raushauen.
Oder die Kohle dann mit einmal durch die Gegend flattert.
Also meinst du, es liegt eigentlich nicht daran, dass das Geld nicht da ist, sondern dass da einfach niemand ist, der sich darum kümmert, managementmäßig, dass das Geld vernünftig
verteilt wird. 1 Million, sage ich nur. 1 Million Gammel auf dem Konto für Schulen. Wenn du sagst, in den Schulen muss was gemacht werden, kann das gemacht werden. Zu sagen, es ist kein Geld da, ist nicht wahr.
Okay, ja. Da ist mal eine ganz klare Aussage auf jeden Fall. Und ich habe auf jeden Fall jetzt heute, echt viel mitgenommen. Echt viele gute Aussagen und auch viel gelernt. Ich finde es faszinierend, diese Recherchearbeiten. Also auch gehört auch viel Mut zu und gehört definitiv einiges zu, diesen Job zu machen. Und vielleicht hast du mal, um jetzt mal die letzte Frage an dich zu stellen, einen Fall gehabt, wo du die Recherche abbrechen musstest, weil du nicht weitergekommen bist.
Nee, ich habe die abbrechen müssen, weil ich gesehen habe, ich verursache mehr Unglück als Glück.
Ach, das ist so der moralische Aspekt an der ganzen Sache.
Ja, das war eine Geschichte, die kann ich nur erzählen und dann muss ich auch aufhören.
Ja.
Und zwar in Herten, da haben sie einen Mitarbeiter vom Bauamt vom Fahrrad geschossen. Da sind die halt, also Herten ist auch auf dem Indianerfriedhof gebaut. Der Typ vom Bauamt, der hat Baukontrollen gemacht. Der ist halt rumgefahren, hat geguckt, was machen die Leute, bauen die, haben die eine Baugenehmigung, so ein Typ. Und der Typ ist immer mit dem Fahrrad rumgefahren, weil er mit dem Fahrrad rumgefahren ist, hat er eine Menge gesehen. Der hat unter anderem in seinem Baubezirk ein illegales Spielcasino gehabt, wo die halt immer wunderbar weitergebaut haben. Ne? Also die haben noch was dran gebaut und so weiter. Alles illegal, alles ohne Baugenehmigung. Der fährt mit dem Fahrrad durch seinen Baubezirk. So. Ein paar Tage später wird er vom Fahrrad geschossen. Mhm. Der wird nicht einfach nur vom Fahrrad geschossen, der wird hingerichtet. Die lauern dem auf im Stadtgarten mit seinem Fahrrad.
Und er schießt.
Ballern den. Dann gehen sie auf das Fahrrad drauf, der kriecht weg, die schießen dem in den Rücken, die schießen in den Kopf und dann ist er halt tot. Die wollten, dass der stirbt, die wollten den nicht einfach erschrecken oder sowas, die haben den hingerichtet. Dann habe ich nach Jahren gesagt, okay, ich will halt wissen, was da passiert ist. Du kannst doch nicht in einer Stadt einen städtischen Beamten umnieten, ohne dass das aufgeklärt wird. Ohne dass die Stadtverwaltung, die Stadtbürger, die Polizei und wer auch immer da rumgeht, die sagen, wir klären das auf und das wird hier nicht umgesucht.
Redest du von Dieter Metzner?
Ja.
Ja, ne?
Ja, genau. Und dann habe ich halt die Geschichte gemacht, geschrieben, die Sachen recherchiert, die Ermittlungsakten besorgt, den ganzen Scheiß aufgedröselt. Hab dann eine der längsten Geschichten in der Watz draus gemacht, 2 Seiten. Mhm. Viele Sachen rausgekriegt. Am Ende auch einen starken Hinweis auf den Täter. Und dann habe ich die Geschichte veröffentlicht. Die war natürlich sauer in der Härten. Die Polizei war sauer, weil ich denen gesagt habe, was habt ihr für eine scheiß Arbeit gemacht? Warum packt ihr nicht mal richtig harte Sachen an? Und dann hat die damalige, oder die Witwe, hat einen Selbstmordversuch gemacht.
Ach du Scheiße, kam nicht drüber hinweg, ne?
Nee, und ich war halt gerade so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt geht das los. Also das ist ein harter öffentlicher Kampf. Wenn du halt sagst, dann muss halt die scheiß Polizei ausgetauscht werden, dann muss halt, und dann hat die gesagt, okay, sie trägt halt nicht mehr, sie versucht sie umzubringen. Und ich gesagt, okay, dann ist halt so, kann man nichts machen, müssen wir die Geschichte
abbrechen. Da passt jetzt perfekt meine letzte Frage. Was war dein größter Erfolg? Welcher Skandal, den du rausgebracht hast, ist zu einem Erfolg geworden, wo du sagst, da habe ich ja was mit erreicht?
Gibt richtig was erreicht?
Ja, wo du sagst, das Ding habe ich aufgedeckt und es hat gefloppt.
Also das, was für mich das Allerwichtigste war, einer der größten Erlebnisse und Geschichten, als wir hier beim Peter Stadtmann recherchiert hatten, da hatten wir in der Hansastraße so ein Ladenlokal angemietet und haben dann die Tür aufgemacht, die Leute konnten reinkommen.
Korrektiv,
dann,
ne? War doch korrektiv.
Ja, genau. Ne? Ja. Konnten reinkommen und wir haben dann da gesessen, unsere Rechercheergebnisse gehabt und da kam so eine Oma rein, so eine Alte, die war, keine Ahnung wie alt, so 80 oder sowas. Und die kam rein und ihr Mann war gestorben, weil er halt Krebsmedikamente gekriegt hat von Peter Stadtmann.
Ja.
Dann ist sie da reingekommen, hat dann ihre Krankenakten mitgehabt und hat dann zu uns gesagt, so, sag mal, ich weiß es nicht, könnt doch mal gucken. Und dann haben wir die Krankenakten durchgegangen, die Medikamente durchgegangen. Wir hatten halt die Unterlagen, wo man nachgucken konnte, welche Medikamente waren gepanscht, welche nicht. Und dann haben wir rausgefunden, dass von ihrem Mann keine Medikamente gepanscht waren. Und das konnten wir da sagen. Okay. Und die Frau, die war so erleichtert, die war so, wow. Und dieser Moment für diese eine Frau, eine Geschichte. Ihren
Seelenfrieden zu finden.
Das war alle Arbeit wert.
Geil.
Das war es.
Jo, ey, das war eine richtig, richtig lange Folge.
Geile Folge, ne? Geile also, Folge.
Und das, ich glaube, du musst jetzt auch los wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Ja, ich bin
du
total
bist,
am Ende.
Du bist,
ich muss wacker machen.
Du musst wacker machen. Dann moderieren der Alex und ich jetzt gleich hier ganz in Ruhe ab und verabschieden dich jetzt schon einmal.
Tschüss.
Und David, vielen, vielen Dank,
wir
dass du da warst.
Wir sehen uns morgen am Kiosk.
Wir sehen uns am Kiosk, genau.
Stimmt.
Hau rein, ne? Und Alex, wir sehen uns gleich.
Ja, wir quatschen so. David, danke. Hat echt mega Bock gemacht, ne?
Okay.
So, weg ist er. Der hat es eilig. Der muss wieder. Ich meine, der wird sich wahrscheinlich jetzt irgendwo ins Maisfeld legen und wieder irgendwann mal vor Lauer liegen, Piet.
Ja,
im Maislabyrinth bei mir mal. Aber ohne Scheiß.
Richtig interessant. Jetzt kriegt er das gar nicht mit. War auf jeden Fall richtig cool. Wir hauen jetzt auch relativ schnell raus. Schulers Erben lassen wir heute einfach mal weg. Unsere Playlist ruht einfach ein bisschen. Mhm. Die Tierfreunde ist auch nichts passiert, ne? Lisa ist vermittelt.
Der ist
ein Jack Russell Terrier Mops Mix. Ne? Hat ein neues Frauchen. Aber die haben das auch gut promotet. Lieb, verschmust, kommt mit anderen Artgenossen klar, putzt, holt Bier, Thai-Massagen, alles. Und die wurde natürlich vermittelt. Ne?
Lisa.
Dann gibt's diese Woche noch ein Bonusbierchen in der Fighting Box mit uns.
Ja.
Fighting Box ist da eine Boxring in der Fitnessbox. Da machen wir, haben wir eine Aufnahme gemacht und da kommt noch ein Bonusbierchen.
Einer unserer raus. Partner, die Fitnessbox, die haben richtig, richtig, richtig geilen Boxring da unten reingeballert, ne?
Oben.
Boah, da würde ich mal gern gegen den einen oder anderen hier boxen aus Bottrop. Das würde mir Spaß machen.
Kriegen wir bestimmt hin. Ja, Grüße gehen erstmal raus an den Udo und den Jens von Bad Gibbet. Da vertonen wir nämlich bald das Warten auf Godot, heißt das, ist ein absurdes Theater, das schreibt der Udo immer, ist eigentlich sehr, sehr witzig und das wird vertont.
Das hier Warten von uns. Auf Godot.
Das ist so ein absurdes Theaterstück und das hat immer in Bezug auf Bottrop, schreibt er das immer, ist richtig, richtig cool. Und wir grüßen natürlich noch die Renate Bonkowski.
Na klar.
Weil die schreibt uns immer bei Facebook ein und sagt, liebe Grüße, Renate. Die ist über 80.
Diese Frau, ich weiß, jetzt weiß ich auch, wen du meinst. Ja. Die schreibt uns immer eine Nachricht.
Aber nur liebe Grüße.
Hallo, liebe Grüße, ich wünsche euch eine gute Nacht, eure Renate.
Genau.
Dann kommt unsere automatische Antwort, wo steht, hey, cool, dass du uns schreibst. Wenn du Lust hast, schreib uns doch einfach mal aufs Spotify. Und dann schreibt die da drunter, danke für eure lieben Worte.
Ja, die grüßen wir einfach. Aber
sie ist ein Fan. Komm.
Wo wir dran sind, wir machen auch Recherche gerade. Das ist jetzt für nach unserem Urlaub wichtig. Wir sind an einer Sache dran. Da ist nämlich jemand, der aus Kindheitstagen von uns allen verloren ist. Und den sind wir auf der Spur. Ey,
und keiner weiß,
den,
wer es ist.
Keiner
wir
werden
auch den Namen nicht nennen. Wir haben eine verlorene Seele wieder gefunden. Er hatte das Zeug zu einem Topstar. Also ganz kurz, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Aber ihr werdet, es gibt jemanden.
Jeder kennt ihn.
Jeder kennt ihn. Er ist eigentlich ein Star. Jeder kennt ihn aus dem Fernsehen und
aus dem Hörspiel.
Ja, oder ich sag mal aus
Medien.
Den Medien. Ein absoluter verlorener Star, der uns in Zukunft im Podcast unterstützen wird. Und wer das ist, das werdet ihr
nach dem
Urlaub erfahren. Also da lassen wir die Bombe richtig platzen.
Auf jeden Fall.
Das ist ein richtiger Knaller. Ein absoluter Star.
Ja, ansonsten, ich würde sagen, teilt unsere Beiträge, abonniert uns auf all unseren Plattformen, erzählt auch mal Anna Theke vom Podcast und Alex, ich würde sagen, das war Folge 85 und die heißt, glaube ich, Indianerfriedhof. Das hat er so oft gesagt heute.
Ey, komm, aber der Finger stinkt nach Käse ist auch nicht schlecht.
Ja, lass uns Indianerfriedhof nehmen und ich würde sagen.
Oder lass uns nehmen, der Indianer stinkt nach Käse.
Da überlegen wir noch. Ey, da ist eigentlich, da halten wir es einfach wie Bob Dylan. The answer, my friend, is a blowjob in the wind. Ich würde sagen, das war's.
Damit habt ihr noch meine Rechte.
Hau raus, bis später. Ciao.